die konnte nicht rechnen, die konnte nicht schreiben, die war nach unserem Intelligenzbegriff, wie der in Schulen abgefragt wird, nicht intelligent. Und jetzt wird doch jeder sagen, aber die ist doch ein Mensch. Ja, natürlich, klar, die ist ein Mensch.
Es gibt Freunde, mit denen kannst du zusammen sein. Und viele Dinge sind einfach dann klar. Nicht, weil man sie schon besprochen hat, sondern weil man sich eben so synchronisiert hat.
Das Beste für dein Nervensystem ist ein anderer Mensch. Aber das Schlimmste für dein Nervensystem ist auch ein anderer Mensch.
Einstein hat dazu mal gesagt, der gesunde Menschenverstand ist nur eine Anhäufung von Vorurteilen, die man bis zu seinem 18. Lebensjahr erworben hat.
Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
Mein Gott, hast du es gut.
Ich?
Ich beneide dich.
Jetzt bin ich gespannt.
Wo mir jetzt schon wieder denkst du, ne? Ja, du warst zwischendurch mal kurz auf Tour und hast ja vielleicht auch bei Instagram gesehen, ich gehe jetzt durch die alten Bilder und es ist 2 Jahre her, ey. 2 Jahre habe ich eigentlich nicht mehr auf der Bühne gestanden, bis auf ganz so crispe Ausnahmen, die aber keine Relevanz haben.
Ich hab letztens so einen Post gesehen, da stand irgendwie so fett drüber, vermisst ihr Konzerte auch so sehr? Und ich dachte, ja. Und dann war da so eine riesige Crowd mit so einer Bühne. Und irgendwie war es so ein bisschen schemenhaft von weiter weg fotografiert. Wie bei dir eigentlich. Du hast ja irgendwie ein Foto gepostet, wo so ganz viele Leute in der Halle sitzen und du auf der Bühne ganz klein weit weg.
Ja, ist und genau 2 Jahre her. Ja.
Pass auf, und dann sagen die, okay, wenn du wirklich Konzerte vermisst, hast du nicht gecheckt, dass das hier gar keine Crowd ist, sondern dass das hier irgendwie Maiskolben sind. Und dann haben die so ein Maisfeld fotografiert, wo ein Mähdrescher drüber fährt von ganz weit weg und du guckst da drauf und denkst dir wirklich, okay, krass, ich habe das hier gerade für eine Konzertszene gehalten. So sehr wollen unsere Köpfe wieder. Ach, aber es wird doch, oder?
Ja. So langsam ist die Corona-Welle. Man stellt sich das ja immer wie so ein Durchglühen vor, ne? Wie so ein Stahl, der gehärtet wird. Der muss einmal richtig glühen und dann hat er halt einen anderen Härtegrad. So stellt man sich's vor. Drosten würde jetzt wahrscheinlich schon die Füße über den Kopf zusammenschlagen. Vor so viel Leinhaftigkeit. Aber das macht mein Gehirn halt mit mir. Stellt sich vor, einmal okay. Durchgeglüht, dann bleibt höchstens noch so die Achillesferse, aber die können wir auch schützen.
Du sagst Achillesferse?
Ja, weil ich nach einer Stelle gesucht habe, die nach, so Siegfried war ja unverwundbar oder in dem Fall Achilles. Nur er hatte
Moment.
Eine Ferse.
Inhaltlich habe ich das verstanden, aber was heißt doch bitte Achillesferse?
Das ist
alles. Achilles? Du hast zwischendurch so Sachen, die sprichst du so ein bisschen anders aus. So ein bisschen, als wärst du aus dem Süden. Ist mir hier schon öfter aufgefallen.
Vielleicht ist das der Italiener in mir. Wie sprichst du es aus?
Achilles. Achilles?
Habe ich Achilles gesagt?
Du sagst auch manchmal so Sachen wie, fällt mir gerade nämlich ein, ich bin zu joggen angefangen. Oder ich bin mit dem Joggen angefangen.
Ja, da bleibe ich bei.
Ja, das weiß ich. Du hast mehrere so Sachen. Du hast mehrere Sachen, wo immer wieder irgendwas in meinem Hinterkopf schreibt, was ist das denn? Und ich merke dann aber auch, dass du dabei bleibst. Ich wette, wenn du hier ein paar Wochen mal wieder das Wort Achillesferse benutzt, wirst du es genauso sagen.
Achilles. Ja, okay.
Ich weiß aber auch nicht, was richtig ist.
Du bist Rheinländer, du sagst ja auch statt Filet, sagst du ja Filet.
Filet und Kirche, Gehirn. Es gibt.
Ey, was ist denn der Unterschied zwischen Kirche und Kirche?
Ja, Kirche und Kirsche. Und wo ist denn das IE in Kirche, bitteschön? Oder in 14? Da kommt immer der Münsteraner. 14 heißt das, Leon, nicht 14. Ich sag nicht 14, ich sag 14. Wie die Leute bei der Tagesschau. Ich orientiere mich an den Leuten von der Tagesschau, die sprechen nämlich angeblich Hochdeutsch. Und ich fühle mich da viel mehr mit Firma, mit Tochter.
Ja, ich komme aus Westfalen. Mit Gehirn. Da sagt man lecker, weiter. Ne? Und Achilles.
Mach du mal in Westfalen.
Du sprichst ja wahrscheinlich in deinen Vorträgen auch die Endung bei Zahlen, so 40 oder 50 und so.
40.000. Naja, da mache ich ein Sch. Ja. Wieso, wie ist richtig?
Ja, Endung IG ist eigentlich immer CH.
Ja.
Und das Einzige, was ich bei Stuttgart Barre nicht mag, ich schätze den sehr als Autor, lese und höre fast die Bücher auch gern. Nur er sagt immer 40, 50, 60. Das macht mich wahnsinnig.
Ach, mein lieber Achilles.
Ja, hast du wieder was gefunden.
Geht mir ganz genauso mit dir. Ich habe noch was anderes gefunden.
Aber ich habe selbst bei Beisenherz, wo du ja weißt, der keine Schwächen hat, ich habe eine gefunden. Ja. Nämlich spricht er ohne L.
Wie geht das denn? Nämlich?
Ich sag dir mal, das ist nämlich so. Und das ist auch typisch Ruhrgebiet. Und
ach
das,
so.
Das ist ihm okay. geblieben. Er spricht das nämlich ohne L. Und das machen, ja. das machen alle Ruhrgebietler und Westfalen. Nämlich, das ist nämlich so. Ja.
Das ist okay. Was heißt hier Schwäche? Ich glaube, es gibt sprachlich eine Schwäche, die müssen die Leute einfach auch zugeben. Ich habe das wiederholt bei Leuten so rund um Aachen festgestellt. Die sagen Griechisch so ganz komisch. So
ja.
Griechisch und technisch. Das ja. können die nicht. Kriegen die nicht hin.
Nee, und zur Sicherheit sagen sie dann nicht China, sondern entweder China oder, oder China.
China, ja genau, ey. Aber seitdem du hier ich kann es gar nicht mehr aussprechen. Ist mir auch egal.
Nein, ich weiß, ich hatte mal einen Freund aus Remscheid, also aus deiner alten Heimat sozusagen, erweiterte Heimat. Und der sprach dann die erst auch immer, ich weiß nicht, ob der Rheinländer das so als Ausgleich nimmt für alles, dass er...
Dass er das R betont.
Ja.
Ja. Ach wir Rheinländer.
Herrlich, ne?
Ja, herrlich, herrlich.
Aber trifft denn hier jetzt Rheinland auf Westfalen? Ja, ne?
Schon lange, schon ganz lange.
In diesem Podcast. Das gab es mal mit Jürgen Becker und Rüdiger Hoffmann. Und das Programm hieß, es ist schrecklich, aber es geht.
Oh Gott. So Rheinland und Westfalen-Witze klingt aber, muss ich jetzt leider sagen, auch aus der Zeit von Rüdiger Hoffmann und Jürgen Becker.
Ja, oder nach dem Fränkischen oder Bayerischen.
Ist ein bisschen her. Mir brennt doch die ganze Zeit so der Nägel.
Ja, ich weiß, ich wollte es nur hinauszögern.
Ich merke das auch. Es ist jetzt so ein richtig, richtig aufgeschobener Höhepunkt gerade für mich, weil ich das die ganze Zeit schon mit mir rumschleppe. Atze, ich muss was mit dir teilen. Ich habe auch in der Vergangenheit gegraben und bin bei einem TikTok-Kanal, auf Umwegen hat es mich dahin verschlagen, OCE Mesh heißt die Dame, die das da teilt, auf Germany's Next Topmodel-Ausschnitte gestoßen, die ich so nicht mehr auf dem Radar hatte. Ich muss gestehen, ich war nie da irgendwie into it, aber das war ja schon mal so, als bei TV Total noch Veltins Koruba-Werbung lief, war doch das Ding. Also das war bei uns auch in der Schule dann so, es wurde sich getroffen, um das zu gucken. Vor allem die Mädels, muss man jetzt dazu sagen. Und die hat alle diese Videos mit so einer kleinen Musik unterlegt, die sie sich da so rausgepickt hat und hat dann dazu geschrieben, Germany's Next Topmodel-Ausschnitte, die unsere Entwicklung nicht gut taten. Ey, und das Ausmaß war mir nicht bewusst. Und das schlägt einen Bogen, erzähle ich dir gleich, in meinem Kopf zum Heute, wo Heidi und Co. jetzt auf Diversity machen, dass ich ein Wutfass in meinem Kopf aufmachen musste, wo ich noch nicht genau weiß, wie ich das wieder zukriege. Aber hör bitte erstmal selber, weil es ist irre.
Wenn ihr mehr Zeit habt, trainieren, ihr müsst hart werden. Ah? Ich will nichts schwabbeln sehen. Hier, das muss alles wie ein Brett sein.
Das Weibliche, das Feminine, so ein bisschen sexy, das fehlt bei ihr einfach. Guck mal, sieht aus, als wäre es ein Mugshot.
Wie groß bist du, Luisa?
1,70.
Okay. Dann bist du ein Zwerg.
Wie groß bist du?
Ich bin 1,78 Meter groß.
Wie viel wiegst du?
Ich wiege jetzt, ich glaube, so 58 Kilo. Mhm.
Machst du Sport?
Ich bin jetzt dabei, also ich fange jetzt erst richtig damit an.
Du musst ein bisschen was machen.
Ich weiß.
Wie alt bist du?
22.
Ja.
Sieht man die aber nicht
an. Nee, du hast ein ganz tolles Gesicht.
Ganz tolles Gott, oh Gott, oh Gott. Ja.
Diese langen Haare unter deinen Achseln, wow. Rasierst du die nie?
Nein.
Zeig mal. Wow, ich habe erst gedacht, ich sehe nicht richtig.
Jacqueline, was ist mit deiner Haut?
Meine Haut?
Ja. Sehe ich das jetzt gerade richtig? Hast du eine Allergie oder?
Nee, ich habe hier nur einen Pickel, aber sonst nichts.
Oh, okay. Was ich überhaupt nicht leiden kann, ist, wenn jemand unreine Haut hat. Das hat einfach die Folge, dass wir in der Post-Production einfach so viel arbeiten müssen. Und das finde ich einfach unnötig.
Ey,
Hammer.
Ist das nicht heftig?
Ich bin schockiert, echt.
Und mir blieb so ein bisschen das Lachen im Munde stecken, weil ich so dachte, das nehmen wir jetzt so dahin. Und an manchen Stellen will man vielleicht auch lachen. Aber andererseits, das war, wann lief das? Donnerstag, glaube ich. Das Programm für Millionen Teenies. So, ne, ey, Bar, Achselhaare, boah, bist du fett. Und die haben auch immer so Szenen so, zieh den Bauch ein.
Wo finde ich das?
Du findest das bei OCE Mesh Instagram. Muss ich allerdings, ehrlich gesagt, ein bisschen nervig durchklicken. Ich pack da nochmal eine Zusammenfassung bei mir auf Insta drauf, dann kannst du reingucken.
Ja, mach das bitte mal.
Weil es ist doch krass, oder nicht?
Ja, soll ich deine Wut noch steigern? Das war bitte. Der stärkste Staffelstart seit Jahren.
Der jetzige?
Ja.
Das war jetzt ja alles von früher.
Ja, ist schon begriffen. Ja,
ist klar. Und trotzdem läuft das 2022 einfach weiter. Du hast recht. Und das
ja,
war dann.
Genau, und das ist ja auch, noch verlogener geworden.
Ey, und das war dann der Punkt, wo ich so sauer wurde. Pass mal auf, die Message ist ja klar. Achselhaare scheiße, hier, ihr seid ein bisschen. Das ist ja das Krasse. Du hast jetzt die Bilder nicht dazu, ich habe mir immer noch die Videos angeguckt. Die zeigen dann
ja.
die jungen Frauen und du siehst einfach, die ist komplett dünn oder normalgewichtig einfach und die ist ja. dann, oh, das ist aber, ja. das ist aber fett, ne? Und dann kommt einer auf die Bühne, die einfach mehr Busen hat. Oh nee, das ist wirklich zu viel für ein Model. Dann sitzen da so erwachsene Typen. Ich kenne jetzt die Namen nicht alle in dieser Jury und gehen dann hin und bringen so Nummern wie, sag mal, ist das nicht ein Kleid? Und sie so, nee, das ist eigentlich ein T-Shirt. Dann Heidi, ha, aber bei Models wäre das ein Kleid. Dann steht dieser Mann auf, geht auf die Bühne und es ist so cringe. Du siehst ihr so an, wie sie das nicht möchte. Zieht ihr erst das Oberteil über diesem T-Shirt weg, so dass quasi dieses T-Shirt so nur noch so träger hat. Und dann zieht er ihr allen Ernstes die Hose runter.
Oh,
und sie steht da und es ist so ein Fremdscham-Moment und ProSieben lässt sich nicht nehmen, da noch so eine, das immer mit so Mucke und so Post-Production noch so zu untermalen, zu unterstützen, dass ich so dachte, ey, also was wird das mit den Leuten gemacht haben? Und das Krasse war, pass auf, und jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Ich habe mich bei so vielen Stellen ertappt, dass ich dachte, Moment mal, das, wo ich jetzt mit Kopfschütteln vorstehe, sind das nicht Schönheitsideale, die irgendwie doch viel tiefer in mir verankert sind, als ich das eigentlich wollte?
Ja, so, ne?
Irgendwie Körperbehaarung, schlank sein, Pickel, so all so Sachen, wo ich mich gefragt habe, kommt das wirklich von Heidi und Co. oder war das eh schon in uns drin und die haben das einfach aufgegriffen und verstärkt?
Bist du nicht der Meinung, dass sich das so gegenseitig weiter hochschiebt, dass so die Latte dadurch hochgeschoben wird?
Das war original mein Fazit.
Es gibt, das ist ein interessanter Beitrag, den ich die Tage in der Dokumentation gesehen habe, des niederländischen Familienministeriums, also in Holland, in den Niederlanden, gibt es eine Aktion, wo drei erwachsene Frauen, drei erwachsene Männer, die jetzt keine Idealmaße haben, in die Grundschulen gehen und sich nackt vor die Schüler stellen.
Ganz nackt?
Ganz nackt. Also sie ziehen sich da aus und reden über ihren Körper. Ich bin so, wie ich bin gut zufrieden, ich mache das und das im Leben, aber stehen da nackt. Und dann wurden die Grundschüler so interviewt, wie sie das denn beurteilen. Es ging natürlich von bis, je nach Familienhintergrund. Aber das macht das niederländische Familienministerium, um dem ganzen Trend entgegenzuwirken. Und da denke ich doch, ey, so weit sind wir, dass man den Grundschülern jetzt schon normale Menschen zeigen muss.
Ist echt krass. Weil ich dachte gerade, überragende Idee, die Holländer mal wieder, aber eigentlich eine Stufe weiter gedacht, hast ja vollkommen recht. Wie verkommen sind wir,
ja.
dass man Kindern nackte, normale Menschen hinstellen muss?
Also Ansatz auf jeden Fall gut und ja, Aktion vielleicht auch gut, aber das ist ja nur so ein Maß dafür, wie weit wir schon verkommen sind, oder?
Total. Ey, krass. Und wie gesagt, saß ich da mit dem Finger an der eigenen Nase und habe mir diese Videos angeguckt und gleichzeitig gedacht, boah, shit, wenn ich so überlege, selbe Zeit, ne, TV Total, Veltins Koruba-Werbung, als wir dann so 15, 16 waren, wie bewertet man sich? Wie guckt man auf die Mädels, wenn man dann ja. so langsam anfängt, dass sich da vielleicht auch Beziehungen ergeben? Und das ist ja nicht einfach aus deinem Kopf raus. So dieses ey, die hat einen geilen Arsch oder super Körper, boah, der Bauch, boah, nee, ist ein bisschen zu dick und sowas. Das läuft doch so heftig als Bewertungsmuster in deinem Kopf ab. Und ich denke dann ein Stück weit, muss man dem Menschen zugestehen, das haben wir heute auch im Thema, wenn wir gleich da reingehen,
ja.
dass wir bewerten, dass unser Hirn immer sortieren will. Aber ich glaube, das Ausmaß ist einfach ein anderes. Und es wird eher immer krasser. Also, ne, es wird...
Ja, es wird immer
heftiger, dass auf diese Äußerlichkeit geachtet wird,
genau.
nur auf die Äußerlichkeit.
Dieses Gespräch, was wir gerade führen, hätten wir wahrscheinlich wörtlich vor 5 Jahren auch so führen können. Und seitdem hat sich's ja noch mal mehr verschlimmert.
Genau, und da hast du nämlich gerade eben schon gesagt, soll ich noch was drauflegen? Es war jetzt der erfolgreichste Staffelstart. Der Germany's Next Topmodel macht jetzt Diversity. Und Atze, ja. Wer, wenn nicht Heidi und Co. sollten Diversity machen? Ich habe noch zwei Ausschnitte für dich. Da war wirklich so, dass ich dachte, ja. Ah ja klar, das ist wirklich sinnvoll, dass Germany's Next Topmodel sich jetzt für Diversity stark macht, weil das haben die so lange gemacht und die sind wirklich wegbereit. Genau. Das ist denen so wichtig gewesen, immer schon.
Der Kunde hatte letzte Saison ein Shooting gemacht mit einer farbigen, also einem dunklen. Dunkelhäutige, rassisch, also ganz anders. Und er möchte eigentlich genau das Gegenteil haben.
Ich habe es ja sofort erkannt, dass es keine normalen Frauen sind.
Guten Morgen!
Ich dachte schon, Gott, wir haben schon wieder Tiere. Und auf einmal kommen da Trans, aber ich weiß nicht, wie man sowas nennt.
Oh, Jungs!
Darf man das so sagen?
Mann, ja, man will nicht lachen, aber das ist es ja. Da kriegt dieser Typ, der das da, ich weiß nicht, wie heißt der mit der Brille, so ein Modetyp, der hat jetzt Fernsehshows in der Primetime.
Keine Ahnung, auf jeden Fall.
Scheiße verzapft und verzapft die immer noch.
Keine Ahnung. Den sägt
keiner ab. Ey, was soll sowas?
Ich weiß nur, dass er aus Remscheid kommt, weil der Kunde wollte keine farbige. Oder wollte eine farbige. Ja.
Und das ist jetzt eben das, was mich so sauer macht. Jetzt kommen die hin und sagen uns, pass mal auf, Diversity ist jetzt der Punkt. Und jetzt darf hier jeder mitlaufen. Ne? Jetzt sind hier auch unterschiedliche Körper zu bewerten und zu betrachten. Und da könnte man jetzt ja erstmal sagen, okay, die räumen jetzt mit ihren alten Fehlern auf. Das finde ich ist so ein erster Gedanke.
Ja.
Aber wieder einen Gedanken weiter, so war es zumindest in meinem Kopf, war doch dann sofort, eure Message ist und bleibt eine. Menschen werden von außen bewertet.
Ja, ja.
Beim Körper zählt nur der Lack. Wie siehst du aus? Und dann heißt es jetzt, darf es jetzt auch ein bisschen dicker sein, als das früher hier bei uns erlaubt war. Aber darum geht es die ganze Zeit weiter nur darum. Und da habe ich das Gefühl, wir müssen psychologisch hinter dieser Scheißsendung die ganze Zeit die Scherben wegkehren.
Ja.
Weil wenn wir jetzt alle ein Schrittchen weiter sind, es vielleicht nicht mehr nur noch dieses eine Schönheitsideal gibt, dann kommen die jetzt wieder und sagen, beim Körper zählt ja aber nur das Aussehen. Wir machen jetzt Diversity und haben uns hier mal einen besonders bunten, lustigen Haufen zusammengesucht. Menschen, die wir hier vorher noch on-air von unseren Kandidatinnen als Tiere haben bezeichnen lassen oder als rassig.
Ja, ja, ja.
Das ist jetzt schick, das finden wir jetzt klasse. Und verkennen, ey Alter, was macht denn eigentlich einen Menschen wirklich aus? Und da gehört der Körper dazu, ja, aber wahrscheinlich viel, viel weniger. Oder überhaupt nicht mit seinen Äußerlichkeiten, sondern mit dem, was drin ist. Und ey, das hat mich dann eigentlich noch viel ärgerlicher gemacht, dass die jetzt allen Ernstes meinen, so auftreten zu können.
Ja,
hört auf.
Ja,
wirklich.
Aber du siehst es doch, der Markt will es doch. So, es gab doch mit unter anderem mit Paula Lambert den Versuch, mit dickeren Menschen sowas zu machen. Nackt, auch vor der Kamera. Ja, totaler Flop, zuschauermäßig.
Wahnsinn. Ja.
Jetzt stell dir vor, du bist Senderchef. Du wirst ja auch an den Zahlen gemessen. Worauf setzt du?
Na, ist ja klar. Ist ja klar.
Ja.
Ist ja völlig klar. Ich finde nur, man muss sich bei sowas auch mal fragen. Ist doch ganz spannend. Wir fragen uns immer bei so, sag ich jetzt mal, einer neuen Fabrik oder bei einem Auto, fragen wir uns immer, was eigentlich der ökologische Fußabdruck?
Ja.
Und ich finde, wir könnten uns bei bestimmten, vor allem Fernsehformaten, mal fragen, was eigentlich der psychologische Fußabdruck?
So, das ist ein guter Ansatz.
Tritt in den Kackhaufen.
Schreib dir das mal mit dem Edding auf. Das solltest du auch bei WeMind behandeln. Was ist der psychologische Fußabdruck? Das könnte ein ganz neuer Begriff oder eine ganz besondere Begrifflichkeit werden.
Ich klicke meinen Kollegen
Hammer. Schreiben das auf. Psychologischer Fußabdruck. Ich glaube, du bist auf ein dickes Ding gestoßen.
Oder?
Ja.
Naja, ich werde mich da noch weiter darüber aufregen. Und ich werde auch, ich habe gedacht,
dafür kennen wir dich.
Das habe ich noch nie gemacht, aber ich werde einen kleinen Zusammenschnitt machen, ich werde ein Video machen. Liebe Welt, wenn ihr das, wenn euch das auch umtreibt, schaut da mal rein und dann gucken wir mal, ob wir der Heidi nicht mal vielleicht. Die Heidi zum Umdenken bringen. Stell mal vor, die wird wirklich umdenken. Aber ich glaube, das Schlimme ist, die weiß das alles. Das ist der völlig bewusst. Die macht das im absolut besten Wissen, was sie den Leuten antut.
Die ist knallharte Geschäftsfrau.
Knallhart.
Mit dem ganzen Zynismus, der dazugehört. Und natürlich ist das Menschen vorführen und alle lieben es anscheinend. Wie früher im Mittelalter auf den Jahrmärkten. Der Typ mit dem Buckel, die kleinste Frau, der stärkste Mann, so ein Panoptikum der menschlichen Auswüchse. Mann, 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 Mann. Ja, so, schöne Sendung. Mach's gut, bis nächste Woche.
Ja, du auch, du auch. Ich muss jetzt online noch ein paar Fotos von mir posten, aber mit viel Make-up, weil ich habe heute einen Pickel. Atze,
ja, unser das Thema. Macht nichts mit dem Pickel, weil wir haben die elektronischen Schönheiten, die ziehen uns wieder glatt.
Wir wären gern so hässlich, wie wir wirklich sind, aber das dürfen wir nicht, weil Heidi ist es schuld. Wir müssen uns anders darstellen. Ja. Jetzt aber hier mal in Germany's Next Topmodel beiseite lassen. Ich muss ja nur manchmal dampflos werden. Da bist du natürlich das
Opfer.
Der perfekte. Nein. Das perfekte Yin zum Yang, das mich wieder runterholt. Wir wollen aber über was ganz anderes sprechen, und zwar heute. Ein Thema, wir haben ja eben ich nenne es mal Vorgespräch, eher ja. Vor WhatsAppen, habe ich so ein bisschen Panik bei dir durchgehört, weil ich dachte, wir haben ein vielleicht auf den ersten Blick sehr komplexes Thema, nämlich wollen wir heute ins Gehirn. Wir wollen uns verschiedene Lektionen aus unserem Hirn angucken, 5 Stück an der Zahl, und zwar mit Mythen aufräumen, Missverständnissen zu dem Organ, das uns so sehr bestimmt, dass wir nicht von außen sehen können, dass nicht dick, hässlich, weiß ich nicht was, achselhaarig wird, sondern das eben in uns drin massiv bestimmt, wie wir sind, und das so, so viele Menschen gar nicht oder völlig falsch verstehen, und damit räumen wir auf. Und jetzt gebe ich zu, das ist natürlich ein komplexes Thema, ne, und es ist ein neurologisches Thema ein Stück weit, aber
ich tobe vor Wut. Ja, weiter.
Genau, du darfst und musst nicht vor Wut toben, denn ich habe jetzt mal noch ein paar Punkte da reingebracht, wo ich glaube, und ich hoffe, dass das allen genauso geht nachher, wir immer wieder merken, ja, wenn wir ein kleines bisschen zumindest das Komplexe und die Wissenschaft da zu dem Punkt begriffen haben, ey, dann tun sich Türen auf für unseren Alltag und für unser ganz normales Leben, ohne Hirnscan-Geräte, ohne Aktionspotenziale, ohne Neuronen, wo wir plötzlich was draus machen können. Und das ist jetzt einfach mal mein Versprechen an dich, das wird passieren. Du wirst an ganz, ganz vielen Punkten hoffentlich, das wird es dir geben wie mir, dass dir die Schuppen von den Augen fallen und du wirst was sagen können, wo man nachher denkt, ach gut.
Ja, gut.
Nicht?
Gut. Ich werde heute mit meiner kompletten Philosophie kontern, und das ist auch gut so. Frage an alle, auch an alle ZuhörerInnen: Was unterscheidet den Mensch vom Tier? Also dir gebe ich jetzt 3 Sekunden Zeit, drüber nachzudenken, darauf zu antworten. Wir hatten die Frage übrigens hier schon mal. Was unterscheidet den Mensch vom Tier? Antwort für alle bei Leon: Nichts. Halb Mensch, halb Tier oder Maschine. Komm, setz irgendwas ein. Sag mal, was ist denn eigentlich? Du bist doch wirklich, also das gibt's doch gar nicht, oder?
Ja, es ist deine provokante Frage jetzt, die uns eigentlich den Einstieg gibt, weil
Eckart von Hirschhausen hat, genau, und das, so will ich es auch verstanden wissen, damit jetzt alle denken, was hat der Schröder denn? Nein, ich bin ganz gelassen, aber mit der Beschäftigung mit diesem Thema bin ich drauf gekommen, dass Eckart von Hirschhausen hat uns die Frage gestellt: Was denkt ihr, was unterscheidet den Menschen vom Tier? Seine Antwort war: Der Mensch ist das einzige Lebewesen, das sich verabschiedet, wenn er sich vom Gegenüber trennt oder von wem auch immer.
War es Harari oder war es Precht? Die sagen nämlich, der Mensch ist das einzige Lebewesen, das zwischen Mensch und Tier unterscheidet. So, auch ein Gedanke.
Ja, und aber kein Gedanke dabei, der einen befriedigt zurücklässt, oder?
Dann gucken wir mal, was denn unser Hirn da mit uns macht. Und zwar lernen wir heute.
Was würdest du denn antworten, bevor wir einsteigen?
Ja, ich finde schon, dass wir darüber einsteigen, weil für mich ist natürlich, wenn jetzt zwischen Mensch und Tier ein Unterschied gemacht wird, die Frage, in welcher Dimension? Und dann sehe ich ja schon, dass Affen jetzt keine Hängebrücken konstruieren, Delfine keine Bücher schreiben und vor allem Katzen ja oft eher blöd rüberkommen in irgendwelchen Videos. Aber ist das denn dann am Ende tatsächlich der Punkt, der uns so sehr unterscheidet? Dann, klar, gibt's Unterschiede, ne? Eine Katze kann ja auch zum Beispiel jetzt nicht fliegen wie ein Vogel, und ein Mensch kann eben kein ultraviolettes Licht sehen wie, glaube ich, eine Biene. Aber ist das denn am Ende dann genau die eine Funktion, nämlich dass der Mensch irgendwie jetzt denken kann, während Tiere nicht denken können, oder einer Komplexität denken kann, was Tiere dann nicht können? Da will ich mal große Fragezeichen sehen, denn, und das zeigt die Hirnforschung ganz klar, unsere Hirne kommen erstmal alle vom selben. Ne? Also das denken viele vielleicht, dass sich das menschliche Hirn jetzt so ganz zentral von den Tieren unterscheidet, aber das ist etwas, was in der Forschung heute mal mindestens umstritten ist, und mehr noch, wo wir eigentlich mittlerweile aus ganz, ganz vielen Gentests wissen, nee, Moment mal, die Überlappungen sind viel, viel größer, die Parallelen sind unglaublich stark zwischen unseren Gehirnen.
Ja, oder gerade wenn wir das Beispiel Delfin nehmen, da sind wir doch immer wieder verblüfft. Und wissen wir überhaupt, ob Delfine sich nicht verabschieden?
Also das habe ich damals
auch gedacht. Fand ich zu total, diese Aussage.
Das habe ich damals auch gedacht. Und ist denn jetzt der Mensch besonders schlau? Also ich habe dann immer das Gefühl, hast du schon mal von Affen gehört, die Konzentrationslager aufbauen? Ob jetzt in China mit den Uiguren, mit den Nazis in Deutschland, die systematisch sich umbringen. Also für mich ist immer Auschwitz so diese Nulllinie der Menschheit. Da werden Millionen Leute vergast. Auf diese Idee kommen unsere Hirne. Ist das jetzt eine Qualität?
Ja, oder das Beispiel, das du letztens brachtest, dass die Affen ja gar nicht auf die Idee kämen, ihre Kinder so kalt zu erziehen, ohne Gefühl. Ne, auf so Ideen sind wir Menschen ja gekommen, dass es Erziehungsstile geben kann, wo man den Kindern möglichst wenig Gefühle entgegenbringt. Und da fand ich dein Beispiel so klasse, dass selbst eben so Affen begriffen haben, nein, nee, ist gut, Kind bleibt bei mir.
Aber ja. Da ist es schon, ne? Selbst ja. So Affen, ja. sind wir so viel schlau? Also natürlich sind wir in bestimmten Punkten schlauer, die wir aber selber als schlau definiert haben. Und das ist, glaube ich, eine ganz zentrale Frage. Ich bin überhaupt kein Fan davon, dass wir jetzt hier uns als Krone der Schöpfung sehen, weil dazu haben wir uns auch übrigens selber ernannt, und dann so eine Überheblichkeit an den Tag legen, aus der wir ableiten, dass alles, was wir mit Tieren so machen, einmal okay ist und andererseits das einfach damit wegargumentieren, dass Tiere nicht fühlen oder anders fühlen, dass Tiere nicht denken oder kaum denken. Das, finde ich, ist einfach so eine Respektlosigkeit gegenüber dem Leben. Und wir haben hier kürzlich über Intelligenz gesprochen. Ne? Und meine Tante Koller, die ist mit Down-Syndrom geboren worden.
Ja.
Die konnte nicht rechnen, die konnte nicht schreiben. Die war nach unserem Intelligenzbegriff, wie der in Schulen abgefragt wird, nicht intelligent.
Ja, ja.
Und jetzt wird doch jeder sagen, aber die ist doch ein Mensch. Ja, natürlich, klar, die ist ein Mensch. Und dann müsste man doch merken, aha, dann bekommt ihr plötzlich diese Frage nach dem Denken, nach dem Schlausein, doch schon eine Schattierung. Also zumindest graue Stufen. Das scheint ja von bis zu gehen. Wie viel muss man denn denken, um Mensch zu sein?
Ganz genau.
Und damit den Wert zu haben, den ein Mensch hat, im Vergleich zum Hund.
Ja.
Naja, und jetzt haben wir aber, Atze, jetzt musst du es mir zugestehen, ja, nee, Lektion Nummer 1.
Auf jeden Fall. Ich fand das aber einen schönen Einstieg.
Total. Und wir sind jetzt genau an der Stelle, die wir eigentlich auch brauchen, um eine Frau kennenzulernen, die da Lisa Feldman Barrett heißt. Wenn ich Idole habe, dann so jemand wie sie gehört zu dem Top 1% der weltweit am häufigsten zitierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Ihre Forschung für die Psychologie ist wirklich revolutionär, weil die ganz, ganz viel hinterfragt, was einfach mal so behauptet wird. Und die hinterfragt nicht nur, sondern die zieht wirklich durch die Welt, erforscht entfernte Kulturen, die mit unserer westlichen Welt noch gar nichts zu tun haben, macht Hirnscans, trägt für ihre Bücher, für ihre Arbeiten wirklich seitenweise ganze Webseiten voll mit Quellen, von denen ich mir so viel angeguckt habe und es einfach nur fasziniert. Ich durfte mal mit ihr sprechen, was sehr schwierig war. Sie hat so einen Assistenten, der heißt Joseph, liebe Grüße Joseph. Ja. Also es ging immer hin und her und hin und her und irgendwann konnten wir sprechen und damals hat sie mir dann schon erzählt, dass eben die große, große Mehrheit der Menschen sich und den eigenen Kopf völlig falsch versteht. Und da wollen wir jetzt mal rein. Die hat nämlich ein Buch, wo sie das alles aufdröselt. 7½ Lessons about the Brain.
Ja, ja. Hast du ja hier und da schon mal zitiert.
Richtig.
Aber du hast recht, es wird Zeit, sich dem mal so richtig zu widmen. Weil es ja vielleicht auch Grundlage ist für vieles, wie man es überhaupt, um mit vielen Mythen auch aufzuräumen und mit vielen Vorurteilen. Die eben das Denken betrifft. Wahnsinn.
Fünf davon haben wir rausgepickt. Fang mal mit der ersten an. Wenn wir jetzt also schon fragen, was unterscheidet denn jetzt eigentlich den Menschen vom Tier, das ist eigentlich wirklich der perfekte Einstieg, dann können wir mal als Punkt Nummer 1 sagen, dein Hirn ist nicht zum Denken da.
So, und da stehen doch jetzt schon mal alle auf den Hinterpfoten, oder?
Oder? Also ich hoffe das zumindest, weil man könnte ja jetzt vermuten, das ist doch die wichtigste Aufgabe unseres Hirns, aber nein, es ist nicht die Rationalität. Und wer jetzt denkt, denken und fühlen wäre was völlig Unterschiedliches, der hat hier leider noch nicht lang genug zugehört. Das stimmt schon mal gar nicht, aber es ist auch nicht die Emotion, die wichtigste Aufgabe unseres Hirns ist. Es sind auch nicht irgendwie unsere empathischen Fähigkeiten. Die wichtigste und am Ende auch einzige Aufgabe unseres Hirns ist es, unseren Körper zu steuern. Ja, das Hirn verwaltet die Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, indem es versucht, vorherzusagen, was wir gleich brauchen. Und dann weiß unser Hirn, aha, jetzt gleich brauchen wir irgendwie besonders viel Energie oder jetzt wird's Abend, wir fahren mal runter, damit wir morgen wieder fit sind. Also das Hirn organisiert so Ressourcen wie Wasser, wie Salz, wie Glukose. Im Prinzip genauso wie so ein Verwalter von einer Firma, wie so ein Finanz-CFO von einer Firma nach dem Motto. Und wir hatten dieses Wort hier schon mal, aber ich finde es so wichtig, an der Stelle es nochmal zu nennen, nämlich das Körperbudget, das Body Budget, ja. Dein Körper hat ein bestimmtes Budget und sich darum zu kümmern, ist die einzige Aufgabe des Hirns. Und das finde ich so krass. Warum denken wir? Warum fühlen wir? Warum haben wir empathische Fähigkeiten? Weil unser Organismus, unsere Spezies, der Mensch, versucht wie alle anderen auch, zu überleben, durchzukommen. Und irgendwann haben sich Nischen gebildet. Dann kann das eine Tier das besser und das andere Tier das besser. Und wir haben gedacht, ah ja, es könnte doch eine Nische sein, dass wir ein extrem komplexes Hirn entwickeln, das dann besonders gut in der Ressourcenverwaltung ist. Aber in diesem Bestreben trennt uns nichts von der Katze oder von der Ameise.
Ja, und seit 2,5 Jahren machen wir das hier. Und immer wieder kamen wir auf den evolutionären Ansatz. Was hat die Evolution sich dabei gedacht? Und da sind wir ja jetzt in der Reinform, dass sie eben sagt, genau darum geht's. Und alles, was wir drumherum fühlen, hat sich aus einem lebenserhaltenden Sinn ergeben, oder?
Ja, ja. Und ey, ich dachte, bin ich gespannt, was du dazu sagst, dass wenn wir das verstanden haben oder einfach mal so akzeptieren, weil wahrscheinlich haben jetzt nicht alle Bock, sich dadurch die ganzen Quellen zu lesen, aber wenn wir das mal ein Stück weit als Gedanken zulassen, wie viele Tore macht das auf, um dich anders zu verstehen, oder?
Ja. Also,
es ist nicht mehr hier mein Kopf, da mein Körper, was wir letztens bei der Folge Kopfkrank hatten letzte Woche.
Ja, ja.
Es ist nicht mehr, ach toll, wie du aussiehst. Hä, du hast Achselhaare? Wie zieh mal deinen dicken Bauch ein, ne? So Heidi-mäßig. Sondern es ist plötzlich okay, mein Hirn, dieser ganze Aufwand da in meinem Kopf mit allem, was du so erlebst, die Ängste, die du hast, die Liebe, die du empfindest, die Empathiefähigkeit, die du mitbringst, all das findet nur statt, weil dein Organismus versucht zu überleben.
Ja, und jetzt gehen wir mit dieser These hier nebenan, ist so ein Edel-Fitnessstudio, wo eh schon sehr gut aussehende InfluencerInnen trainieren. Da gehen wir rein und sag denen das.
Es ist nicht unser Problem, wenn
Leute
das nicht wissen, aber ich finde, ne,
genau.
Es mal gehört zu haben, das ist doch geil.
Ja, 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 und das ist ja genau, das ist ja der Punkt. Es ist ja nicht unser Problem, aber das sind die Grundlagen.
Ja,
und was jeder daraus macht oder ob es überhaupt vordringt, das sei ja jetzt erstmal ihm überlassen.
Ey, es sind die Grundlagen deines Seins. Und
ja,
jetzt frag dich mal, wie viel sich die Leute mit ihrem Hirn so beschäftigen. Und da habe ich oft den Eindruck, gar nicht, ne, weil man vielleicht auch keine Zeit dazu hat oder weil man auch keine Lust drauf hat. Aber wenn du dieses Organ ein Stück weit besser verstanden hast, ey, dann verstehst du dich. Und ich würde sagen, damit können wir schon zur Lektion Nummer 2 kommen. Und
Leon, aber an dieser Stelle denke ich immer schon, ja, ist ja logisch. Also es geht ja auch darum, ne? Und das will sie ja erarbeiten. Was ist wichtig, um mich zu erhalten, die Art zu erhalten oder erstmal den Körper überhaupt am Leben zu erhalten? Das ist ja alles logisch. Aber dann müsste man ja letztendlich, wäre es dann ja am besten, man dächte wie ein Computer. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst.
Da habe ich mir die Frage aufgeschrieben, gibt es Computer mit Geschlecht? Natürlich nicht. Ne? Aber das ist ja die Frage, oder sagen wir, das ist die Schnittstelle zur Philosophie. Wir müssen das hier gar nicht beantworten. Nur immer wieder, ich will immer wieder den Hintergrund aufziehen, vor dem das stattfindet.
Ja.
Weil wenn wir zu abstrakt werden, dann ist ja alles klar. Ne? Dann müssen wir alle so denken wie Mr. Spock. Das wird ja ausreichen. Oder Andrea Berg, die Gefühle haben Schweigepflicht.
Aber die ist doch eigentlich das beste Beispiel.
Ja, genau, genau.
Stell dir einen Menschen vor, der seine Gefühle wirklich komplett unterdrückt. Oder stell dir einen Menschen vor, ich habe da vor einiger Zeit mal eine junge Frau gesprochen, die mir von ihrer bipolaren Störung erzählte.
Ja.
Also die so massiv schwankte zwischen tiefsten Tiefs, depressiven Phasen und dann so richtig krassen Hochs, wo es in die Manie geht. Ne?
Ja.
Und diese Frau hatte also ganz, ganz große Schwierigkeiten mit ihrer Emotionsregulation, mit ihren Gefühlen umzugehen. Hier ist was aus dem Ruder gelaufen. Das beeinträchtigt die massiv. Alle anderen, die in dem Bereich aber das Glück haben, gesund zu sein, merken doch, Moment mal, da bin ich mal plötzlich niedergeschlagen, ne, und bin unten, mir geht's nicht gut, das will ich eigentlich nicht, und dann bin ich irgendwann plötzlich wieder total gut drauf und weit oben. Das wird ein Computer nicht empfinden, kann der gar nicht. Du kannst das schon. Und das ist ein riesiger Vorteil für dich. Das ist in der Nische Mensch ein riesiger Vorteil.
Ja,
weil
ja.
Wenn du zum Beispiel mit anderen gut zusammenleben möchtest, was für deinen Körper, für deinen Organismus total hilfreich ist, dann musst du in der Lage sein, traurig zu sein, wenn davon jemand stirbt.
Ja.
Dann musst du in der Lage, traurig sein oder eifersüchtig zu sein, wenn da jemand wegläuft, der dir eigentlich wichtig ist.
Ja.
Ne? Und diesen Zustand kannst du aber nicht ewig halten. Das heißt, in deinem Kopf wird jetzt eine Motivation entstehen, da wieder rauszukommen. Das heißt, du fängst hoffentlich an zu handeln, du suchst dir neue Freunde, du guckst, ob du vielleicht hier und da die Erinnerung an die tote Person zwar beibehältst, ob vielleicht auch den Blick wieder nach vorne kriegst ein Stück weit. Und dann plötzlich entstehen wieder positive Momente. Und es kann durchaus sein, dass du dich plötzlich auf einer Party wieder findest und tanzt und denkst, hä, ich habe doch vor 3 Wochen Schluss gemacht oder vor einem halben Jahr ist meine Mutter gestorben. Damals hätte ich nie gedacht, jemals wieder tanzen zu können. Jetzt stehe ich hier gerade und es geht mir so gut. Und das ist eben etwas Adaptives. Deswegen zu denken.
Das könnte aber auch ein Algorithmus sein.
Nein, was wäre denn dann der Algorithmus?
Dass du 6 Wochen Trauer eingeplant hast wegen deiner verflossenen Beziehung und dann umschaltest auf Party.
Wir haben aber und aber Milliarden Verbindungen im Kopf. Und das ist jetzt nur dein Kopf. Wenn du und ich gerade reden, wirken aber Milliarden und aber Milliarden Verbindungen zusammen. Nicht mal 2, sondern exponentiell, weil zwischen all diesen Verbindungen in unserem Kopf ja nochmal Zwischenverbindungen einstehen. Das ist so unfassbar komplex.
Ja.
Dass das mit den Algorithmen, die wir aktuell irgendwie kennen in Computern, überhaupt nicht zu vergleichen ist.
War natürlich provokant, ist klar. Aber,
ich weiß, ja. Ich weiß.
Ich versuche ja auch das auszusprechen, was der Hörer in dem Moment denken könnte, ne? Oder vielleicht als Frage stellt. Ja, schon verstanden, auf jeden Fall.
Lass uns mal in die nächste Lektion gehen, weil wir waren jetzt schon direkt relativ weit. Wo sind wir und wie kommen wir ihm heute klar? Vielleicht fragen wir mal, wo kommen wir her?
Ja.
Und die zweite Lektion, die wir zu unserem Kopf wissen müssen, ist, dass sich kleine Gehirne, wir, wenn wir auf die Welt kommen, mit der Welt verbinden. Und das denken auch viele falsch. Also ein Säuglingshirn ist nicht einfach ein Miniatur-Erwachsenenhirn, ne? Sondern
ja,
es ist ein Hirn, ein Klumpen, in dem es noch viel, viel mehr Verbindungen gibt als beim Erwachsenen. Wo man jetzt erstmal denkt, hä? Das Kind ist doch noch gar nicht fertig. Und jetzt in diesen Urwald, im Kopf dieses Kindes, müssen die Wege reingeschlagen werden, die Trampelpfade. Jetzt müssen die Verdrahtungstipps kommen, wo sollen welche Verbindungen entstehen. Ja, und welche sind besonders wichtig und welche aber vielleicht auch eben nicht. Und in diesem Moment wird jetzt der Säugling Erfahrungen machen, seine Umwelt kennenlernen, größtenteils durch die Bezugspersonen, die um ihn herum sind. Und dann plötzlich fängt das Hirn an, wenn man so was heißt plötzlich, dann Schritt für Schritt fängt das Hirn an, sich so weiterzuentwickeln, wie wir das dann später kennen. Es gibt dazu ein Phänomen, das ist eigentlich wunderschön. Das kennst du, den Cocktail-Party-Effekt?
Ja, ja.
Ja, du stehst auf einer Party, alle töttern so um dich herum und du merkst, ich habe gerade gar nichts verstanden und jetzt plötzlich, obwohl alle weiter töttern, richtest du deine Aufmerksamkeit auf ein Gespräch 2 Meter von dir entfernt, weil er redet gerade darüber, dass er seine Freundin betrügt und du denkst, das ist ja interessant und plötzlich habe ich wie so ein Scheinwerfer, wie so ein Spotlight meine Aufmerksamkeit gebündelt.
Ja.
Diese Fähigkeit fehlt Neugeborenen, die haben noch keinen Scheinwerfer, die haben eher so eine Art Laterne. Ne?
Ja.
Das heißt, die beleuchten so einen riesigen Bereich ihrer Umgebung. Und die brauchen jetzt jemanden, der sagt, achte mal da drauf, guck mal hier hin.
Ach so, es ist erstmal alles gleich wichtig aufgenommen.
Ja, klar, wenn irgendwie was knallt, ne, dann zieht das eben direkt die Aufmerksamkeit des Kindes auf sich, weil das natürlich auch mit Ideen oder mit Schutzmechanismen geboren ist. Aber wenn so eine Mutter, und bei mir werden ja gerade alle Mütter um mich herum, wenn so eine Mutter ihr Baby in die Hand nimmt und sich das anguckt, ne, dann hält es es genau auf der Distanz, sodass dieses Baby gut ihr Gesicht sehen kann und sie gut das Gesicht des Kindes sehen kann.
Mhm.
Und vielleicht nimmt sie dann noch ein Spielzeug dazu und rasselt vor dem Gesicht des Kindes rum und guck mal, das ist eine Rassel. Oder siehst du da drüben, wenn das Kind vielleicht ein bisschen älter ist, siehst du den kleinen Hund. Ich war letztens mit einem 1,5 Jahre alten Kind spazieren mit Freunden. Und da habe ich dem die Kühe gezeigt. Ne? Und das Kind war so fasziniert von den Kühen. Und das hat danach, da merkst du schon, deren Scheinwerfer wird schärfer, auch wenn sie noch sehr im Laternenmodus war, so in der Landschaft Kühe entdeckt.
Ja.
Und dann kamen wir an einem Traktor vorbei, der so ein Anhängertraktor, der auf dem Feld stand. Und dann zeigte sie auf den Anhänger und meinte Auto. Und du merkst sofort, nein, das ist kein Auto, das ist ein Anhänger. Aber du merkst auch, dieses Kind fängt gerade an zu verstehen, was grundsätzlich ein Auto ausmacht. 4 Reifen und irgendwie ein Ding obendrauf. Und das war, Das war Hammer, aber das haben wir eben, finde ich, oft nicht auf dem Radar. Wie unfertig dieser Mensch auf die Welt kommt und wie wichtig dann die Bezugspersonen um dieses Kind drumherum sind.
Ja, in dem Falle du, das heißt, für den Rest des Lebens wieder das Kind Kühe mit Leon in Verbindung bringen. Entschuldigung, konnte ich nicht liegen lassen.
Ja, ich hab mich da eher gefragt, wenn man so auf sich selber guckt, wie wurden mir so Sachen erklärt? Kennst du das, dass man sich dann fragt, ey, was hat mich als Kind irgendwie geprägt? Auf was ja, wurde so mein Scheinwerfer gerichtet?
Ja, klar. Immer wenn auch wenn du Probleme im Umfeld siehst oder jemand kommt mit dem Leben nicht zurecht und es heißt, es da war eine Prägung in dem und dem Alter, denkst du doch, wie war es bei mir denn? Wie war es, wie waren meine Eltern oder wie war mein Umfeld für mich in dem Alter? Ja, finde ich schon immer interessant.
Genau. Und würdest du da sagen, dass du jetzt so im Rückblick was hast? Weil ich kenne das total, dass man diese Frage stellt, wo du sagen würdest, das wurde bei mir als Kind so als Trampelfahrt ins Hirn marschiert.
Naja, wo ich unheimlich dankbar drüber bin, wir hatten einen großen Garten, das jetzt mal dazu, wo man als Kind wunderbar spielen konnte, wo so alles Mögliche wuchs, weil es eben früher wurde ja zu Hause auch noch viel angebaut, Gemüse, Obst und so weiter. Da war aber da die Sandkiste und der Baum stand da, vielleicht dazwischen irgendwo die Schaukel. Und also das könnte ich dir, glaube ich, selbst volltrunken, könnte ich dir diesen Grundriss noch aufmalen. Und das war so voller Abenteuer für mich als Kind.
Ah ja.
Und so prägend auch. Kennst du ja vielleicht auch den ersten Regenwurm aus der Erde gezogen. Ja, wir Kinder vom Lande haben den dann auch gleich gegessen. Aber das ist natürlich ist eine Gnade, wenn man, sagen wir mal, so breit gefächert aufwachsen kann, als wenn man nur seit anderthalb Jahren in der Wohnung sitzt. Ne?
Ja.
Ja. Ja, was ist es bei dir?
Ich habe mich das auch mal wieder gefragt. Und es gab so einen Kinderfilm, so einen schrecklich amerikanischen Film, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Da ist so eine Art Vater, der so zum Superhelden wird. Und der ist so ein gestresster Geschäftsmann. Ich habe sogar im Kopf irgendwie, dass der von Arnold Schwarzenegger gespielt wird. Ist auch egal. Es ist jedenfalls kurz vor Weihnachten und er brauchte eigentlich dringend noch ein Geschenk für seinen Sohn und der wollte unbedingt so eine Superman-Figur haben. Und dieser wird irgendwie überall ausverkauft. Und dann rennt er durch ganz New York und findet die nicht. Und irgendwie geht's am Ende dann noch gut aus. Aber es war so dieses klassische, Vater hat keine Zeit, Sekretärin hat vergessen, das Geschenk zu besorgen und jetzt sitzt der arme Sohn da.
Ja.
Und ich glaube, und das wäre mir, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, wie ich es mit meinen Kindern machen würde, dass dieses, du hast Zeit für dein Kind. Und du bist bei solchen Sachen da. Das heißt ja nicht, dass du zu jeder Theaterveranstaltung musst, aber du bist so in den entscheidenden Momenten da und kümmerst dich drum, dass das was ist, was ich zum Beispiel mitnehmen konnte. Dass ich einfach wusste, ich kann mich auf diese beiden Personen, Mutter und Vater, verlassen.
Ja.
Ey, und da, also für wenig kann ich dankbarer sein.
Kannst du dich an den Tag erinnern, als du Fahrradfahren gelernt hast?
Ja.
Wer war dabei?
Das war, also, es war schon ein Stückchen weiter. Es war mit meinen Eltern und wir waren in Solingen und dann gab es so einen steilen Berg direkt vor unserem Haus. Das war die Zeit, als wir aus Köln da hingezogen sind.
Ja.
Und dann ich hatte vorne so ein Dino auf dem Fahrrad. Ist krass, wie man das alles noch weiß.
Ja. Deswegen frage ich genau danach.
So ein Dino, was überhaupt keinen Sinn macht, hatte hinten an meinem Fahrrad so einen Plastikstrohhalm mit Tesa festgemacht, weil wenn der in den Speichen knatterte, klang das so ein bisschen wie ein Moped. Fand ich total geil.
Ja, genau.
Und fahr ohne Stützräder diesen Berg runter. Der Berg, ich habe immer den in meinem Hinterkopf, ist der steilste Berg der Welt. In Wirklichkeit ist das so ein Solinger Hügel und ich klatsche unten auf den Boden und hau mir das komplette Kinn auf und musste dann auch irgendwie ins Krankenhaus gebracht werden, damit diese Wunde versorgt wurde. Und da waren meine Eltern dabei und waren dann auch da. Also dieses, du hast da jemanden, der da ist. Ey, das in so einem Kopf eine unglaubliche Prägung hinterlässt, das finde ich einfach, ganz, 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 irgendwie einerseits ganz schön und andererseits, das habe ich jetzt immer in den Podcasts gemerkt, wenn ich mit den Leuten so gesprochen habe, die Schreckliches erlebt haben, ist das auch natürlich etwas, was unglaublich schrecklich sein kann.
Ja, aber Fahrradfahren, Achtung, Edding wieder raus, kommt mit ins Programm bei dir.
Hab ihn.
Fahrradfahren, ganz wichtig, verlernt man ja nie wieder. Wie geil ist das und wie geil passt das zu dem, was du eben gesagt hast? Ne? Du hast jetzt erstmal keinen Fokus auf irgendwas. Du bist natürlich schon etwas älter als Kind, aber du bist bereit zu lernen.
Stimmt.
So, und dann lernst du Fahrradfahren und geil. Vergiss das für den Rest deines Lebens nicht mehr. Das ist doch der Hammer, oder nicht?
Ist total geil.
Oder schwimmen.
Ey, und mal andersrum gedacht, wenn du nicht als Kind gelernt hast, zu lesen, Ski zu fahren, zu schwimmen, Fahrrad zu fahren, wie unfassbar viel schwieriger ist das als Erwachsener?
Ja.
Ey, wie leicht war das, als ich mit 16 in Frankreich war? Ich glaube, ich war sogar mit 15 schon da. Und dann zur Schule gegangen bin. Ich bin dahin, ich konnte Französisch auf dem Niveau von Arthur et un Perroquet, noch nicht mal. So 7., 8. Klasse Französisch. Ja. Wie kann kein Mensch, wo du wirklich eine Panikattacke kriegst, wenn es irgendwie an die Jahreszahlen geht. 1992 und du denkst, was ist los?
Ja.
So, und dann komm ich dahin. Nur Franzosen. Und der Franzose spricht ja bekanntermaßen so mittelgut Englisch. Das heißt, ich konnte ja nicht mal auch kein Englisch da. Keine Chance. Und ich musste Französisch sprechen. Es waren Wochen, Atze. Und dann konnte ich mich mit den Leuten unterhalten. Am Ende habe ich auf Französisch geträumt. Ich habe auf Französisch in den Texten, die ich da geschrieben habe, weniger Fehler gemacht als auf Deutsch. Und das war deswegen für mich so eine krasse Erfahrung, weil als ich 4 Jahre später nach Spanien gezogen bin, merkte ich schon, wie unfassbar viel schwieriger das war, Spanisch zu lernen.
Ja.
Das ist zum Glück relativ ähnlich, aber es war schon viel schwieriger. An Aussprache war nicht mehr zu denken.
Ja.
Und als ich dann nochmal 3 oder 4 Jahre später in die Türkei gezogen bin, Türkisch lernen, keine Chance. Beziehungsweise ich hätte so viel mehr dafür tun müssen. Und das war krass.
Wir schreiben hier gerade an deinem neuen Programm. Herrlich. Toll.
Ich noch
vor 18 Jahren warst du als 15-Jähriger in Frankreich.
Ja.
Vor 18 Langst Jahren habe ich, glaube ich, alles Atze gedreht.
Ich wollte gerade fragen, war das nicht die Zeit, als euch alle die Haare kreisrund ausgefallen sind, weil du mit Yvonne Katterfeld und wer war das noch, das U-Boot gedreht hast?
Ja, genau. Oh Gott. Da kannten wir uns noch gar nicht übrigens.
Da kannten wir es nicht. Ich kannte dich, du kannst mich nicht. Ich habe aber noch was für dich dazu, was man als Fachbegriff im Kopf haben kann. 2 einfache Wörter. Tuning and Pruning. Und wenn man die mal, Tuning and Pruning, notiere sie dir einfach, bedeutet übersetzt so viel wie düngen und beschneiden. Ja, dieser Prozess führt im Hirn, das sich entwickelt und beim Säugling dann mal ganz besonders stark, dazu, dass du eine höhere Komplexität erreichst. Ne? Dass du nicht mehr einfach alles, was 4 Reifen hat und eine Platte drauf für ein Auto hältst, sondern dass du irgendwann erkennst, das ist ein Anhänger, das ist ein Auto und das ist vielleicht ein LKW.
Ja.
Und dieses Tuning bedeutet, was zusammen feuert, also Hirnzellen, die quasi eine anfängliche Verbindung haben, die werden verstärkt, das wird gedüngt. Mhm. Aber Pruning, und das übersehen nämlich viele, ist, dass auch Verbindungen wieder beschnitten werden, abgeschafft werden, die vielleicht nicht so oft benutzt werden, die du nicht brauchst. Ich war als Kind mal Skifahren mit meinen Eltern und ich glaube auch, dass ich bei diesem Abschlussrennen mitgefahren bin. Ich kann aber heute kein Ski mehr fahren. Oder zumindest müsste ich ganz tief in meinem Kopf graben. Ne?
Ja,
da wird also auch wieder beschnitten. Und das ist mir eben ganz, ganz wichtig. So, und für alle, die jetzt denken, das heißt, ich werde dann irgendwie geboren und das war's. Nein. Denn dein Hirn, und das wissen wir auch immer besser, weist Plastizität auf bis zum Ende. Plastizität im Sinne von, da kann umgebaut werden, angepasst werden. Ne? Du kannst dich bis zum Tag, wo du in die Kiste steigst, anpassen.
Jetzt kommt
vielleicht nicht mehr so schnell und vielleicht nicht mehr so leicht wie so ein Kind, das irgendwie eine Sprache lernt oder Fahrradfahren lernt. Aber das Hirn ist unglaublich lernfähig. Sieht man zum Beispiel bei Menschen, die plötzlich einen Arm verlieren oder die einen Finger verlieren. Da kannst du wirklich im Hirnscanner zeigen, dass die Neuronen da drin neue Strukturen aufbauen, um diese nicht mehr benutzten Bereiche dann wieder zu erobern. Wie so eine Pflanze, die irgendwo reinwächst, wo plötzlich neuer Platz ist. Und das finde ich unglaublich spannend. Und ich habe für mich dieses Tuning and Pruning jetzt immer im Kopf, dass ich so denke, was in meinem Hirn dünge ich gerade und was wird vielleicht auch wieder beschnitten?
Oh, das ist auch ein Gedanke, den wird man so schnell nicht wieder los. Aber was sagt denn unsere Lisa Feldman-Barrett zu unterschiedlicher Intelligenz?
Ja, das muss man natürlich jetzt dazu sagen. Wir werden alle mit bestimmten Genen geboren. Ne?
Ja.
Und das ist ja immer die Frage, was ist jetzt schon Anlage und was ist danach vielleicht dann auch antrainiert. Aber eine Sache ist ganz wichtig. Sie sagt natürlich, wir kommen mit Genen auf die Welt. Wir haben Gene für einen grundlegenden Gehirnplan. Aber, und jetzt kommt es, wir haben die Art von Genen, die eine bestimmte Erfahrung, auch sowas wie soziale Erfahrungen, brauchen, um sich gut und normal zu entwickeln.
Ja,
also wir haben eine Art von menschlicher Natur, die Erziehung erfordert.
Ja.
Und das finde ich eigentlich ganz schön.
Hat sie wirklich das Wort Erziehung benutzt?
Also sie benutzt das Wort Nurture, was so viel bedeutet wie nähren. Ne?
Ja, du weißt ja, wir Deutschen haben ja eine besondere Beziehung zum Wort Erziehung.
Ja.
Ist sicher nochmal ein anderes Thema, aber das war mir wichtig, das hier nochmal eben schnell klarzustellen.
Genau, also sie sagt, wir haben eine Art von Natur, die Nurture braucht, die also Nährung braucht, die Behandlung braucht einfach. Und vielleicht, um die Frage der Intelligenz zu beantworten, nochmal an die Geschichte mit den rumänischen Waisenkindern erinnert. Du weißt, damals Präsident, wie hieß er?
Nicolas Ceausescu.
Ja,
und seine Gattin.
Ja. 60er Jahre, die haben damals bestimmte Verhütungsmittel und Abtreibung verboten.
Ja.
So,
ja.
Und dann ist ein enormer Anstieg an Geburten entstanden bei ganz, ganz vielen Familien, die sich Kinder nicht leisten konnten. Und die Folge war, dass hunderttausende Kinder in Waisenhäuser gesteckt
wurden. Wahnsinn. Wahnsinn.
War wirklich Wahnsinn.
Und noch heute Wahnsinn übrigens, ne?
Und jetzt kommt der Punkt. Und deswegen noch heute Wahnsinn, weil diese Babys mit ihren ganz unterschiedlichen Genen, die da mitbringen, wurden halt in Reihen von Gitterbetten wirklich regelrecht gelagert, ne? Die haben kaum soziale Interaktion gehabt. Die hat niemand mal in die Hand genommen oder in den Arm genommen und denen geholfen, ihren Scheinwerfer zu entwickeln.
Ja.
So. Das heißt, die wurden gefüttert und gewickelt. Aber das war's. Und die Folgen von dieser sozialen Vernachlässigung, die waren massiv. Also diese rumänischen Waisenkinder sind mit intellektuellen Beeinträchtigungen aufgewachsen.
Ja.
Die hatten Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren, Ablenkungen zu widerstehen. Ne? Wahrscheinlich, weil niemand denen beigebracht hat, wie man seine Aufmerksamkeit fokussiert. Das heißt, da fehlt dann am Ende die effiziente Verdrahtung im Hirn.
Ja.
Und das sich mal klar zu machen, hey, ist das denn jetzt einfach fair zu behaupten, die sind mit der oder jener Intelligenz auf die Welt gekommen? Da hat es ein Zusammenspiel aus genetischer Veranlagung und dann der Erfahrung gegeben. Und das sollten wir halt eben immer auf dem Radar haben, ne? Wie unfassbar komplex dieses
Wechselspiel ist. Ja, es wurde eben auch kein bisschen genährt, ne? Das, wo wir eben drüber sprachen. Ja. Und da sieht man, wie wichtig das ist. Ja, 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 Wahnsinn.
Gleich fühlen wir weiter, jetzt kurz Werbung.
Leon, ich muss wirklich sagen, ich liebe das ja so, mit dir zu quatschen. Und ich bin wirklich stolz auf uns, dass wir schon so viele Themen durchgesprochen haben. Aber manchmal frage ich mich wirklich in der Vorbereitung, wie sind wir wieder auf dieses Thema gekommen?
Yes, so geht's mir natürlich auch. Und ich glaube, der Schlüssel hierbei ist, der Schlüssel für die Inspiration ist, dass man Dinge aufschnappt in Gesprächen, aber natürlich auch in Zeitschriften, die man so liest, in Texten, die gut sind. Und das ist Angebot riesig.
Ja, das stimmt natürlich. Und da kommt unsere heutige Werbepartnerin ins Spiel. Readly. Readly ist eine App, in der sich alle, und zwar wirklich alle Magazine verbergen. Über, jetzt pass auf, 7000 Stück.
Also ihr könnt da deutsche Tageszeitungen lesen, aber auch internationale wie L'Express oder The Guardian, um vielleicht auch mal eine ganz andere Sicht auf die Themen zu bekommen. Wirklich eine fette Vielfalt.
Die App ist wirklich ganz einfach zu benutzen und die Artikelvorschläge sind durch die AI personalisiert.
Man kann sich die Artikel sogar vorlesen lassen oder auch ganze Zeitungen, Magazine runterladen und dann eben offline lesen, vielleicht im nächsten Urlaub. Außerdem sind auch alte Zeitungen und entsprechende Ausgaben verfügbar.
Ja, und dabei ist Readly noch umweltfreundlich und lädt dazu ein, Titel zu lesen, die man vorher noch nie gelesen hat. Damit kann man, also Kollateralwissen sozusagen, damit kann man dann insgesamt eine größere Vielfalt an Kategorien und Themen lesen. Das Ganze kann man sogar mit 5 Personen teilen.
So, und jetzt das Beste, Leute, Readly gibt es gerade im Sonderangebot. Der erste Monat kostet 99 Cent, weiter geht's dann mit 14,99 im Monat danach, ohne irgendwelche versteckten Kosten. Den Deal könnt ihr euch unter readly.com/fühlen ergattern. Also ihr geht auf readly.com/fühlen. Das Ganze ist wie immer für euch auch nochmal eine Podcast-Description, fühlen hier mit Ü.
Ja.
99 Cent, geil.
Genau. Oder checkt einfach unseren Linktree und gönnt euch die Welt der Magazine auf eurem Smartphone. Das war die Werbung. Ja, das sitzt.
Sitzt,
das
oder?
Menschliche Gehirn, gerade das junge Gehirn, muss genährt werden. Sonst kann es nicht die entsprechenden Strukturen bilden.
Ey, und ich liebe das so sehr, gedanklich im Kopf zu reisen, weil ich mir immer vorstelle, jetzt rattert mein Hirn gerade, jetzt denkt das gerade, Tuning, Pruning, wie feuern da die Neuronen. Ich finde auch übrigens, dass das so eine Art zweite Ebene aufmacht. Manchmal, wenn ich so völlig überfordert bin mit der Welt, mit mir selber, mit meinen Reaktionen, denke ich, ey, da laufen jetzt gerade Muster in deinem Kopf und du bist in der Lage, darüber nachzudenken. Und kennst du das? Ich finde, das beruhigt einen so total.
Ja, ja, ja. Ich finde das
Übers
Thema
Denken, Nachdenken.
Insgesamt eben so beruhigend, weil dass es eben so Grundstrukturen gibt, die vorhanden sind und die einen Sinn haben. Und egal, wie schräg du gerade drauf bist, kannst du dich ja da auch auf so eine ruhige Ebene wieder zurückziehen. Auf diese Funktion. Ja, finde ich extrem beruhigend und eben auch anregend, darüber nachzudenken.
Gehen wir, wie versprochen, jetzt zu Lektion 3. kann die Überschrift lauten, dein Gehirn arbeitet heimlich mit anderen Hirnen zusammen. Und jetzt ist doch allen klar, müssen wir nicht mehr betonen, dass der Mensch eine sehr soziale Spezies ist. Ne?
Ja.
Was aber viele übersehen ist, was bedeutet das denn jetzt eigentlich ganz konkret für mich als Einzelner in diesem sozialen Zusammenleben? Und du weißt noch, wir haben am Anfang hier ein Wort reingebracht, das hieß Körperbudget, Budget. Ne?
Ja, ja.
Unser Hirn ist die ganze Zeit damit beschäftigt, im Zusammenleben mit anderen dieses Bodybudget zu managen. Also indem wir uns mit anderen zusammentun, versuchen wir uns um unseren Organismus zu kümmern. Und das finde ich deswegen so interessant, weil wenn du dir jetzt nochmal die Babys vorstellst, und da haben wir eben schon gesagt, da geht es auch ums Nähren, dass da was reingegeben wird, dann wird ja schon klar, wie wichtig so dieses gegenseitige körperliche Abhängen voneinander ist.
Ja.
Ich hab mir das letztens nochmal erklären lassen, für Neugeborene, wie hilfreich für die Muttermilch ist. Ne? Und dieses Synchronwerden miteinander, vielleicht mal später im Leben, wenn es zur Liebe kommt, was das mit einem macht, das ist unfassbar. Und da sollten wir uns einfach bewusst sein, dass wir unser Leben lang, vielleicht ohne, dass wir es checken, eine Art von Einzahlung auch in die Körperbudgets von anderen Menschen machen. Bei einem Kind, das ich fütter, vielleicht sogar aus meiner Brust, ist es relativ klar.
Mhm.
Aber vielleicht bei einem Kind, das dann ein bisschen älter ist und später irgendwie in die Schule geht, dem ich helfe, mit seiner Wut klarzukommen oder dem ich Raum gebe, um über seine schwierigen Gefühle zu reden, dass das dem Kind Druck nimmt und am Ende seinem Organismus hilft, ist das vielleicht schon weniger klar.
Ja, ja.
Also ne, das Stichwort ist eine Koregulierung. Und da gibt es eine ganze Reihe von Untersuchungen, wo man wirklich immer und immer wieder zeigen kann, dass wenn Menschen mit wem anders zusammen sind, der ihnen etwas bedeutet, dass sich die Atmung synchronisiert und sogar der Herzschlag.
Ja, ja, okay.
Ist doch heftig,
ja,
oder nicht?
Jetzt wird es noch klarer. Mhm.
Ne?
Wie man sich synchronisiert, ja.
So, das Gleiche gibt es zwischen Kleinkindern und ihren Eltern oder ihren Betreuern. Das gibt es zwischen Therapeuten und Klientinnen. Das gibt es zwischen Menschen, die einen Yogakurs besuchen oder gemeinsam im Chor singen. Einer führt und der andere folgt. Und manchmal macht man es auch zusammen. Aber wenn wir uns nicht mögen, also wenn ich die andere Person nicht mag, dann sind unsere Hirne wie Tanzpartner, die sich eigentlich die ganze Zeit auf die Füße treten.
Ja,
so,
schönes
ich brauche also ja. so eine Art Synchronisation. Und ich habe mich dann gefragt, mit
aber eben auch eine Akzeptanz,
Menschen,
ja.
Mhm. Total, total. Mit welchen Menschen bin ich synchronisiert? Also mit wem bist du besonders synchronisiert in deinem Leben?
Ja, und das sind ja wahrscheinlich auch die man langfristig nah an sich hat. Ich wollte eben gerade, weil du gesagt hast, Therapeut, Patient, Mutter, Kind, wollte ich einfach Freunde auch sagen. Ne? Es gibt Freunde, mit denen kannst du zusammen sein und viele Dinge sind einfach dann klar. Nicht, weil man sie schon besprochen hat, sondern weil man sich eben so synchronisiert hat.
Ja.
Und das eben auch möchte. Und jetzt stelle ich mir gerade vor, wenn du, also jetzt gehen wir nochmal zum Therapeuten oder zur Therapeutin zurück. Da ist es ja auch wichtig, dass die Chemie stimmt. Hast du eine Therapeutin, die dir so gar nicht behagt, wird sie dir wahrscheinlich schwer weiterhelfen können. Aber wenn du jemanden, vielleicht ist das Wort Vertrauen da schon fast angebracht, wenn du in dem Zusammenhang jemanden vertraust. Das gilt ja selbst für Lehrer. Lehrer, die du mochtest,
ja,
die dir sympathisch
total,
waren, da hast du gut zugehört. Da warst du mit wachem Verstand dabei. Dann gab es Lehrer, die hast du völlig abgelehnt. Da hast du kaum gewusst hinterher, was er überhaupt erzählt hat. Ne?
Ja, stimmt. Ja. Stimmt. Und das ist einfach, wenn wir das mal Koregulierung nennen, etwas, was man übrigens auch bei anderen Lebewesen auf diesem Planeten sieht. Ne? Der Mensch reguliert sich und andere. Also wir wirken nicht nur auf uns, sondern auch auf unsere Umwelt. Das sehen wir bei ansteckenden Emotionen. Wenn plötzlich jemand in einem Raum rumschreit, kann dadurch eine tierische Panik entstehen. Das sehen
ja.
wir bei Freude, wenn im Fußballstadion plötzlich einer ein Tor schießt und sich dann Tausende in den Armen liegen. Ne? Und das gibt es eben auch bei Tieren, wie zum Beispiel Ameisen oder Bienen, die irgendwie mit Hilfe von Chemikalien Spuren legen, sogenannte Pheromone. Das gibt es
ja.
aber auch bei Ratten und Mäusen, die zum Beispiel über Geruch kommunizieren
ja,
oder bestimmte
ja,
Stimmlaute oder Berührungen. Und wir Menschen haben natürlich noch ein Oberding zusätzlich, und zwar die Sprache. Das ist wahrscheinlich das massivste Werkzeug für die Koregulation, das man sich überhaupt vorstellen kann. Und hier merkt man, und das finde ich jetzt so ein wichtiges Fazit für dieses Zusammenwirken unserer Gehirne,
ja.
dass das ja Fluch und Segen sein kann. Weil was gibt uns Sprache, ne? Die Möglichkeit, uns auszudrücken, die Möglichkeit, Wissen weiterzugeben, ja, ja. Die Möglichkeit, Erfahrungswelten zu teilen, die Möglichkeit, in Romanen zu versinken, Gedichte zu schreiben, zu singen. Aber was ist mit einer Rede von Goebbels? Was ist mit all den Hassposts, die wir sehen? Ne? Was ist mit den Leuten, die in präziser Sprache damals organisiert haben, wie die Menschenvernichtung in Auschwitz funktioniert? So, und da finde ich, muss man sich doch einfach mal klar machen. Und das ist jetzt das ich finde, das brillante Fazit von Lisa Feldman-Barrett. Das Beste für dein Nervensystem ist ein anderer Mensch. Aber das Schlimmste für dein Nervensystem ist auch ein anderer Mensch.
Ja, sehr geil? Gut. Ja, das ist geil. Das ist geil. Ja, schönes Fazit zu diesem Punkt, zu dieser Lektion. Dazu von mir auch noch ein Zitat, passt genau dazu.
Zitatze.
Liebesbeziehungen sind erfolgreicher, wenn sich die Partner auch privat gut verstehen.
aber muss ich dran denken. Da hast du einen Punkt. Wir haben gestern gestern hatte ich Masterclass mit einer wirklich, wirklich, wirklich tollen Gruppe, die total offen über Liebe mit mir gesprochen haben und auch über die Liebesbeziehung. Und wir haben auch über die verschiedenen Bindungsstile diskutiert. Und da gibt's ja sehr, sehr spannende Theorie. Die Leute haben das dann aber nochmal mit Praxis gefüllt. Und wir waren irgendwann bei dem Punkt, dass uns klar wurde, es ist doch im Menschen immer dieses Wechselspiel aus, ich will Bindung und Sicherheit und ich will aber auch Freiheit. Ne? Ja, und machen können. Und ich glaube, das ist einfach etwas, was wir uns immer wieder klar machen können. Und das wird klar, wenn wir hier ins Hirn gucken. Dein Gehirn braucht andere Menschen, um deinen Körper am Leben zu halten. Wir werden krank, wenn wir einsam sind. Wir spüren physisch Schmerz, wenn wir zurückgewiesen werden oder uns blamieren, weil uns irgendwie das Tablett runterfällt. Das tut unserem Kopf regelrecht weh.
Ja.
Und gleichzeitig will ich ja aber auch immer und immer wieder quasi die Sicherheit durch die anderen. Ich will Respekt haben, ich will mit denen verbunden sein. Ich glaube, dass man sich da mal klar macht, ey, das Beste für dein Nervensystem ist ein anderer Mensch und das Schlimmste für dein Nervensystem ist ein anderer Mensch. Ja, ich finde, das nimmt so einen Druck raus, wie wir mit Beziehungen umgehen. Bindung wollen wir einerseits, Verbindung und andererseits wollen wir Freiheit und niemanden und schon gar nicht an irgendwen gebunden sein.
Ja, ja, aber genau, und darum geht's ja auch heute, dass wir hatten ja schon herausgearbeitet, dass wir halt in der Gruppe besser überleben können und dass wir deshalb eben diese Gefühle haben, dass wir mit anderen zusammen sein sollten. Aber wenn Lisa Feldman-Barrett jetzt natürlich das von dieser Seite auch noch beleuchtet und sagt, wir brauchen das, sonst gehen wir ein, finde ich das eben auch noch einen wichtigen Punkt.
Ja, aber das ist doch etwas, wo man vielleicht wirklich noch nicht genug drüber nachgedacht hat, wie sehr dein Kopf mit anderen Köpfen zusammenwirkt, oder? Ich denke immer an so Momente, du warst irgendwie eine Zeit lang alleine und dann kommt jemand nach Hause, bei uns in der WG. Manchmal komme ich nach Hause und dann ist niemand da und dann rufst du Hallo und es hallt zurück. Ja. Und dann bist du vielleicht einsam und vielleicht ist auch an dem Wochenende zufällig mal keiner da und dann bist du bei uns da im Haus komplett alleine. Und dann kommt irgendwie wer oder es kommt eine Freundin und umarmt dich und du merkst plötzlich, boah, dass es so ein krasser Effekt ist, ja, da kannst du dir einfach ab jetzt immer vor Augen führen, dein Hirn springt gerade total an und freut sich, weil es beruhigt wird und weiß, es muss doch eigentlich dein Körperbudget managen und der andere gibt dir das Gefühl, dass das gut läuft.
Ja, hatten wir ja gestreift bei Einsamkeit als Thema hier.
Ja, genau.
Ja.
Genau. Heißt es nicht gestriffen oder ist das wieder so ein Achilles-Ding?
In dem Fall habe ich mal recht.
Ich befürchte ja, dass du permanent recht hast, aber deiner Bescheinheit das immer runterspielst. Wahrscheinlich heißt es auch Achilles. Gestreift, ja, okay. Und heißt es genießt oder ich habe genossen? Genießt, ne?
Genießt.
Gewinkt oder gewunken? Ich weiß es wirklich alles nicht. Will ich jetzt nicht hier.
Wir sollten auf jeden Fall weitermachen.
Okay. Lektion Nummer 4. Mein lieber Freund, etwas, wo wir jetzt wirklich an den Kern kommen und wo wir auch nochmal merken, aha, das passt hier mit dem Hirn wunderbar in unseren Gefühlspodcast. Die Lektion Nummer 4 lautet, Hirne bilden mehr als nur eine Art von Geist. Muss man mal kurz sagen lassen, was heißt das jetzt? Ne? Gemeint ist einfach, dass es nicht so eine Art von so ist der Geist des Menschen, so ist die Psyche und die ist universell, dass es das nicht gibt, sondern im Gegenteil, dass die Menschen ganz, ganz unterschiedliche Arten von Geist haben, von Psyche haben. Und da kommt uns jetzt zugute, dass eben die Forschenden mittlerweile wirklich in die verschiedensten Kulturen reisen und nicht immer nur weiße, westliche, gerne männliche Studis genommen haben für ihre Studien, wo dann heute alle unsere Einsichten drauf basieren. Zum Beispiel auf der Insel Bali in Indonesien, da schläft man ein, wenn man Angst hat. Ach. Und da denkst du jetzt, hä? Man schläft ein, wenn man Angst hat? Wir wissen doch, wie Angst aussieht. In unserer westlichen Kultur heißt doch Augen aufreißen, nach Luft schnappen, ne? Panisch werden. Oder man kneift die Augen zusammen und schreit wie in so einem schlechten Horrorfilm, Scary Movie mäßig.
Ja.
Aber ja, es gibt auch Menschen, die schlafen ein, wenn Angst da ist. Und das ist eine Art von Geist, eine Art von Psyche, die sich dann eben von meiner Psyche unterscheidet.
Noch nie davon gehört. Ja, interessant.
Das ist in Bali das Stereotyp, man schläft ein, wenn man Angst hat. Und bei uns ist halt das Stereotyp, man rastet aus, man reißt die Augen weit auf. Viele, viele Leute glauben ja, dass das überall gleich wäre, wie die Menschen reagieren, zum Beispiel auf Angst. Es stimmt nicht. Es stimmt einfach nicht. Ne? Und ich finde das auch mal wunderbar auf die eigene Kultur runtergebrochen. Nicht mal im Vergleich, dass man jetzt ans andere Ende der Welt muss, sondern nimm dein eigenes Umfeld. Dann wird dir doch hoffentlich klar sein, du hast die letzten Mal Technokraten genannt, das ist irgendwie so ein brillanter Mathematikprofessor, der irgendwie die heftigsten Berechnungen aufstellt, vielleicht völlig anders tickt als du selber. Oder Greta Thunberg, wo du so das Gefühl hast, die gehört zum Autismus-Spektrum, ne?
Ja.
Und sagt dann gleichzeitig, mein Zustand, Dinge mal einfach auszusprechen und mir ist egal, was andere davon vielleicht denken, das ist meine Superkraft, um hier meine Mission durchzuziehen.
Ja.
So, und wir sagen heute immer, wenn jemand, oder vielleicht noch was Krasseres mal, Schizophrenie, wenn jemand plötzlich Halluzinationen hat oder eine Psychose erlebt, vielleicht auch nochmal bipolare Störung, dass jemand krass mit seinen Gefühlszuständen schwankt. Und wir sagen dann heute, aha, jemand, der nicht den gleichen Geist hat wie wir, der eine andere Psyche hat, der ist psychisch krank. Aber vielleicht, du merkst daran, wie krass diese Frau auch denkt, vielleicht sagt sie, hätte man vor Jahrhunderten gesagt, solche Leute sind Propheten. Oder heilig.
Stimmt, ja.
Heute ist völlig klar.
Ja, alles eine Frage der Konditionierung.
Ja.
Also wie man das einordnet, ja.
Ja, und jetzt nicht falsch verstehen, ne? Die meint, und das meinen wir ja auch nicht, dass man jetzt irgendwie sagt, wir müssen einfach nur mal anders auf jemanden mit einer Schizophrenie gucken. Ich habe jemanden kennengelernt, mehrere schon kennengelernt, die darunter wirklich leiden. Und wenn du denen jetzt kommst mit und sagst, guck doch mal drauf als Prophet oder Heiliger, die würden zu Recht darüber sauer werden. Aber das ist ja ein anderer Gedanke, der gemeint ist, nämlich mal zu durchbrechen, dass es dieses Normal gibt, ne? Dass so sind wir eben alle und wer davon abweicht, der ist eben überhaupt nicht normal. Nein, die Antwort ist, es gibt kein normales Hirn.
Ja.
Und das ist uns einfach nicht bewusst. Wir sind so erpicht da drauf und das finde ich halt eben krass, dass wir so eine universelle menschliche Natur haben möchten. Ja, wir wollen es einfach haben. Wir wollen denken, aha, so ist der Mensch.
So und funktioniert das Gehirn und alles andere sind Abweichungen. Ja.
Genau, und das ist ja auch so viel beruhigender, wenn man sich das so überlegt, hier sind wir die Normalen und da drüben sind irgendwie die Komischen und die Leute auf Bali sind ja eh komisch, weil sie sind ja auch noch Ausländer. Und es ist gleichzeitig so falsch, weil Variation ist die Norm. Und hast du nicht auch diesen Eindruck, dass wir es immer total vereinfachen, immer von außen drauf gucken, aha, hier sind die, wie haben sie es bei Germany's Next Topmodel gesagt, die so schön rassig schokobraunen Mädels und da sind die mit Achselhaaren und da sind die, hat leider zu große Oberweite.
Ja, geht nicht.
Also ich hab dieses Gefühl immer wieder, dieses, du stopfst die Leute in Schubladen, das macht's irgendwie total einfach, wir kleben Etiketten drauf und denken dann, du tickst so und du tickst so. Und es ist einfach so falsch.
Ja, aber auch das haben wir ja schon mehrfach behandelt, dass wir es gerne einfach haben in den Erklärungen. Ne? Dass wir es gerne einfach denken.
Ja.
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 Und es haut nicht hin. Jeder, du hast ja eben schon von Bali gesprochen. Wenn man in Asien unterwegs ist, denkt man ja öfter mal, ach so, okay. Mhm. Das wird hier also ganz anders gesehen. Ja. Und im Iran auch, wo du unterwegs warst, da hast du uns ja eindrucksvoll von geschildert. Von außen betrachtet denkst du ja, die Vorurteile kennen wir ja alle, muss ich gar nicht wiederholen. Aber du bist vor Ort und denkst dir, ach ja, so kann man die Welt auch sehen.
Ich denke das manchmal schon im Dönerladen. Wirklich, ja klar. Und das ist einfach der Punkt. Du kannst dir irgendwas rauspicken, von dem du denkst, das eint ja alle Menschen.
Ja.
Und dann wirst du Menschen finden, die das nicht haben. Ne? Du kannst dir irgendwas rauspicken, wo du denkst, das muss doch jeder können. Und dann wirst du wen finden, der das nicht kann. Und das kannst du mit Gutem wie mit Schlechtem machen. Und wenn du daraus jetzt nicht verstehst, dass es eben nicht diese eine Psyche gibt, die wir alle haben, sondern dass Hirne ganz offensichtlich in der Lage sind, sehr, sehr unterschiedliche Psychen, sehr unterschiedliche Minds zu bilden, wie man es im Englischen sagt, ey, dann hast du es nicht verstanden.
Genau. Und wenn dann eine Erklärung kommt, wie, das sagt einem doch der gesunde Menschenverstand.
Genau.
Da läuft es einem eiskalt den Rücken runter, oder?
Safe.
Ja. Safe. Common Sense. Da muss ich mal so lachen, wenn das so als Argument angeführt wird. Einstein hat dazu mal gesagt, der gesunde Menschenverstand ist nur eine Anhäufung von Vorurteilen, die man bis zu seinem 18. Lebensjahr erworben hat.
Geil. Aber das ist geil. Das ist es. Das ist sehr schön. Eine Anhäufung von Vorurteilen, die man bis zum 18. Lebensjahr erworben hat. Genau. So, ne? Und sich da einfach klar zu machen. Und erlebt ja auch jeder von uns selber. Du hast plötzlich bist du in dem Zustand, dann bist du in dem anderen Zustand. Und wie viele Leute machen sich Druck, weil sie das Gefühl haben, oha, jetzt ecke ich damit an und das ist jetzt meine Erlebniswelt, aber das wird doch niemand anderes haben. Ich erinnere mich an ein Gespräch, das ich mit einer Expertin von der Charité geführt habe. Die arbeitet in einem Programm für Menschen mit pädophiler Neigung und versucht denen zu helfen, kein Täter zu werden. Habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt. Und die meinte, bei ganz, ganz vielen, gerade Männern, gibt es so Zwangsgedanken. Die denken dann plötzlich, boah, ey, ja, könnte ich eigentlich einem Kind was antun, auch sexuell? Ja. Und dann wollen die, weil alleine dieser Gedanke in dem Moment, dass sie darüber nachdenken, dass sowas in ihrem Kopf aufploppt, wollen die das so dermaßen nicht, dass sie sich doppelt und dreifach dagegen wehren und so richtig ein Druck entsteht, wo die plötzlich Angst bekommen, ey, vielleicht bin ich jetzt vielleicht doch pädophil, oh Gott, weil ich darüber nachgedacht habe, so nach dem Motto. Und so funktionieren Zwangsgedanken, ne?
Ja,
und dann bist du doch plötzlich in einem Hirn, in der Psyche drin. Und Atze, ich verspreche dir, das betrifft Millionen, die du erstmal überhaupt nicht verstehst und wo du jetzt nach außen gerne weiter der Normale bist und weißt, so reagiert man hier in Deutschland auf Angst und so reagiert man hier in Deutschland darauf, wenn irgendwer sagt, Pädophilie müsste ja auch mal verboten werden. Ja, natürlich hängt sie an den Bäumen auf und schneidet ihnen die Eier ab.
Ja.
Und in deinem Kopf sieht plötzlich irgendwas ganz anders aus und du denkst, okay, krass, so. Verstehst du, wie ich meine? Nicht, dass es falsch rüberkommt, weil...
Nee, es kommt schon gut rüber, ja.
Ja.
Ja,
ja. Dann haben wir zum Schluss noch eine, die anschließt an die vierte und für mich auch so das Finale darstellt, in wie wir unseren Kopf begreifen sollten. Und zwar Lektion Nummer 5. Unsere Hirne erschaffen eine eigene Realität.
So. Das ist doch der zentrale Punkt. Ne? Die Realität, die du hast, geht ja mit deinen Gedanken einher. Deine Gedanken sind das Fundament für diese Realität. Und jeder hat eine andere. Aber ich greife hier vor.
Nee. Genau das ist der Punkt.
Wiederhol's also, nochmal, damit es auch besonders klar ist.
Unsere Hirne erschaffen ihre eigene Realität. Und es gibt natürlich geteilte, erfundene Realitäten. Ne? Zum Beispiel sitze ich jetzt hier in Münster. Da hat irgendwann mal jemand gesagt, diesen Flecken Erde, den nennen wir hier Münster. Und wenn ich jetzt gleich rausgehe zum Bäcker und mir noch ein Brötchen hole, dann werde ich mit einem Papierlappen bezahlen, von dem irgendwann mal jemand gesagt hat, dieser Papierlappen ist 4 Brötchen wert, so nach dem Motto.
Ja.
Jedes Buch, jede Serie, jeden Text, das vielleicht Kryptowährung mal, um es auf die Spitze zu treiben, sind alles Erfindungen, sind alles unsere, da haben wir uns darauf verständigt, dass das jetzt unsere Realität ist und eigentlich ist das aber völlig random und fiktiv.
Ja.
Und das müssen wir uns einfach mal klar machen, dass unser Hirn erstmal dazu in der Lage ist. Und bevor jetzt irgendwer anfängt rumzuraunzen, weil ich das höre das in letzter Zeit oft, ja, aber ich möchte dann halt meine Fakten hier in den Raum stellen. Es gibt eine Realität. Ja, vor mir steht ein Tisch, dieser Tisch ist real. 2 + 2 = 4, das ist auch Realität. Männer sind im Schnitt größer als Frauen, ist auch Realität. Also muss jetzt hier bloß kein schwurbelnder Verschwörungstheoretiker ankommen und sich das jetzt hier zunutze machen und zu behaupten, er könne gegen die Realität argumentieren. Aber, und das vielleicht mit den Verschwörungstheorien das beste Beispiel, wenn wir übersehen,
ja, gutes Beispiel.
Dass meine erfundene Realität eben etwas ganz anders ist als die tatsächliche Realität, dann habe ich nicht verstanden, wie Menschen funktionieren. Und das ist auch ein Teil der Realität. Oder?
Ja, ja. Also die Naturwissenschaften wollen wir hier nicht anzweifeln. Und das Offensichtliche. Und trotzdem ist ja deine Reaktion darauf dann eine eigene Realität. Ja. Ja.
Und es ist eigentlich noch besonders schön, weil wir die Naturwissenschaften überhaupt nicht anzweifeln müssen.
Genau.
Die Grenzen nämlich zwischen meiner eigenen Realität, die mein Hirn erschafft, und der tatsächlichen Realität, die sind durchlässig. Es gibt dazu Untersuchungen, die zeigen, Wein schmeckt dir besser, wenn ich glauben gemacht werde, dass der teuer war.
Ja, ja.
Wenn man Kaffee als umweltfreundlich, als Öko kennzeichnet, dann schmeckt er den Leuten plötzlich besser als ein identischer Kaffee, der nicht diese Kennzeichnung hatte. Das heißt, du erschaffst dir zwar eine eigene Realität, einfach aufgrund deiner Vorstellungen, aufgrund von deinen Vorurteilen, aufgrund der Erfahrung, die du auch gemacht hast. Aber die hat eben Einflüsse dann auf die tatsächliche Realität. Weil dieser Kaffee wird dir dann tatsächlich besser schmecken. Und wenn ich den Wein in eine schöne Flasche gieße, den Preis erhöhe und den beim Rewe im Regal ein bisschen höher stelle, bist du nachher auch real bereit, dafür mehr Geld zu bezahlen.
Und das ist ja wirklich das beste Beispiel dafür, dass dein Hirn da die Realität, eine andere Realität schafft.
Ja. Ne?
Der Kaffee steht vor dir, aber dass er dir besonders gut schmeckt, ist von dir selbst abhängig.
Total. Und wenn du dir einfach bewusst machst, ah ja, mein Hirn ist in der Lage, eigene Realitäten zu schaffen, dann wird vielleicht auch klar, dass das für uns Menschen eine Superkraft ist, ne? Denn dass wir uns auf sowas einigen können wie Gesetze, die wir einfach mal irgendwie erfinden, dass wir sowas lesen können wie Harry Potter, haben wir letztens drüber gesprochen. Das ist ja ein unglaublicher Benefit.
Ja.
Aber, und da kann sie eigentlich jetzt zum letzten Mal zu Wort kommen, Lisa Feldman-Barrett sagt, eine Superkraft funktioniert am besten, wenn man weiß, dass man sie hat. Und ich glaube, ganz, ganz viele laufen rum und übersehen, mein Hirn macht hier gerade eine Realität. Für mich ist das real, dass es kein Corona gibt, dass der Impfstoff nicht wirkt, dass ich da tierisch Angst vor habe oder.
Ja, ja, ja. Und genau. Und das ist das, was wir auch nicht immer verstehen wollen und noch versuchen, das auszudiskutieren. Wenn jemand anders die andere Realität hat, dann können wir mit ihm das nicht ausdiskutieren. Es führt zu nichts.
Ja, genau das. Ne? Und nochmal auch wieder hier, bitte auch an die eigene Nase fassen, weil wir können jetzt immer auf die Verschwörungstheoretiker draufhauen, das ist auch so einfach, weil es nennt sich ja auch kaum jemand selber Verschwörungstheoretiker. Ja. Aber nimm dich selber und frag dich, wo übersehe ich vielleicht, dass ich bestimmte Realitäten in meinem Kopf habe, die einfach sozial entstanden sind, die irgendwie reingegeben wurden und mit der richtigen Realität nichts zu tun haben. Also sowas wie, kannst doch dir doch zig Vorurteile rauspicken. Ich kann mich doch jetzt selber sagen, wieso habe ich eigentlich ein bestimmtes Schönheitsideal davon, wie eine Frau aussieht, die ich attraktiv finde. Wo kommt das eigentlich her?
Ganz
genau. Ist das irgendeine Art von menschlicher Realität?
Ja.
Oder habe ich das mir von Heidi beibringen lassen? Oder vielleicht von irgendeinem blöden Arnold Schwarzenegger, der in einem amerikanischen Superheldenfilm, als ich Kind war, schon ein Sixpack hatte?
Nee, das ist eine Prägung, und diese Prägung wird ja entweder weitergefüttert oder eben nicht. Und du sprachst ja eben von verschiedenen Erdteilen, eben auch mit unterschiedlichen Schönheitsidealen. Und da sieht man es ja schon daran, dass es unterschiedliche Schönheitsideale gibt, kann es ja nur darüber funktionieren.
Ja, ja. Und,
ja, und wir kriegen also, halt jetzt hier vorgebetet, jede Woche, wie es zu sein hat. Und das schon seit, ich weiß gar nicht, wie lange gibt es das, 15 Jahre. Und plötzlich heißt es, ja, wir sind ja schon immer für Diversität. Oh Gott,
nee, ich
will das Thema nicht wieder aufmachen.
Oh Gott, ich dachte gerade, du wirst jetzt zum Verschwörungstheoretiker, der mal kurz die Systemmedien kritisieren, die uns vorbeten, was wir zu tun haben.
Nein,
aber
ich
bin beruhigt. Du meintest Pro7 und GNTM.
Ja, der Sklavenmarkt der Nation. Ja.
Ja, wenn es nicht so traurig wäre. Aber Atze, dann haben wir doch heute eine Reise durch den für mich faszinierendsten Ort im Universum gemacht. Was will der Jeff Bezos im All? Junge, guck mal in deinen Kopf. Warum musst du da hin? Und dann noch in so einer Penisrakete. Es ist so unfassbar spannend, was in diesem Hirn stattfindet. Ich find das so faszinierend. Und eben weil da nicht einfach nur noch im Dunkeln rumgestochert wird, sondern weil wir immer und immer und immer besser verstehen, dank Menschen, die in der Forschung jeden Tag alles geben, wie zum Beispiel Lisa Feldman-Barrett und ihren Teams. ey, da kannst du doch so viel draus ableiten und dich ein Stück besser verstehen. Ich finde dieses, wenn ich mich verstehe, wenn ich mein Hirn verstehe, dann kann das mit all seinen Schwächen, mit all seinen Problemen, die es mitbringt, plötzlich zu einer Superwaffe werden, doch die Einsicht.
Ja, aber gleichzeitig sitzt hier vielleicht jemand, der uns zuhört und eine Panikattacke hat. Und ich denke, das hilft mir gerade überhaupt nicht weiter. Ich will jetzt hier kein Wasser in den Wein kippen, aber wir müssen immer berücksichtigen, wie du schon gesagt hast, es gibt einfach so viele Parameter. Und aber darum ging es ja heute gar nicht. Es ging um die Grundfunktion.
Nein, ganz kurz. Du legst mir und uns hier doch das perfekte Finale hin, ja. Weil du schmälerst das, was ich gerade gesagt habe, nicht. Im Gegenteil, du unterstreichst das nochmal doppelt und dreifach.
Ja.
Was bei psychischen Störungen immer und immer wieder falsch verstanden wird, ist, dass der Mensch, dass das Hirn, dass diese psychische Störung mit sich rumschleppt, den Versuch unternimmt, irgendwie klarzukommen. Weißt du, das denkt sich der Kopf ja nicht einfach so aus, sondern da ist etwas schiefgelaufen, absolut. Ne? Und das ist maladaptiv, führt zu Leiden und funktioniert in dieser Welt nicht, wenn du mit Panikattacken rumläufst. Oder zumindest schränkt dich das massiv ein. Aber es ist in diesem Moment der Versuch deines Hirns, dein Bodybudget zu managen. Niemand hat hier heute irgendwo gesagt, dass dabei keine Fehler unterlaufen können. Oder dass das nicht manchmal total hart sein kann. Aber eigentlich ist das zum Schluss jetzt gerade nochmal so, so gut, dass du das nochmal aufgreifst.
Ja, und es ist auch wichtig, dass man das sagt.
Ja.
Ja. Sagt, Entschuldigung.
Ach, mein Achilles. Ich bin froh, dass wir hier wieder so einen Ritt hatten. Werde jetzt mir gleich mal meinen Timer stellen, um in ein paar Tagen die nächste Folge von Germany's Next Topmodel Diversity zu gucken. Und Atze.
Hammer, ja. Nächste Woche brauchen wir irgendein joviales Thema.
Was hättest du denn gerne?
Ja, diese Woche haben wir jetzt, und ich bin ja auch froh darüber, dass wir Lisa Feldmann-Barrett besprochen haben. Das sind die Grundlagen. Und ab und zu muss es hier Grundlagen geben, dann verstehen wir das alles auch viel besser. Und dann darf es auch mal wieder was Joviales sein.
Wer jetzt bei jedem Mal Lisa Feldmann-Barrett heute einen Schnaps getrunken hätte, wäre jetzt komplett besoffen, merke ich gerade. Wir haben doch was. Ich gucke gerade meinen Kalender und sehe hier eine Notiz.
Ja.
Denn wir beide sehen uns, und nicht nur wir beide, sondern auch noch zwei besondere andere Menschen, jetzt nächste Woche Montag in Berlin in einem Studio. Und das Ergebnis ist gar nicht, wir verraten es noch nicht. Komm schon, das musst du uns jetzt mal gönnen. Hier mal ein bisschen.
Okay, gut. Ein bisschen Spannung.
Du lässt immer meine Vorfreude-Bomben direkt platzen. Wir hören uns nächste Woche am 1. März mit einer ganz besonderen Folge bei einem, wie nennt man das, Crossover?
Crossover
der Podcast-Welt. So, also das wird ja wohl jovial, vermute ich zumindest mal.
Ja, ich denke auch. Vor allen Dingen, weil wir am selben Tag noch einen gemeinsamen Fotoshooting-Termin haben. Oh, und da sind wir ja schon fast wie bei Heidi. Wir machen ein Shooting.
Atze, stell dich ein bisschen schräger. Nee, ja. Das kann ich nicht von vorne. Da sieht man zu viel Bauch. Leon, die Geheimratsecken. Mann, was machst du denn mit deiner Haut? Und diese Augenringe. Wir müssen viel zu viel schminken. Sorry, aber das nervt in der Post-Production. Digitale Schönheit hat hoffentlich schon die Bleistifte und Radiergummis im Photoshop gespitzt. Die werden das für uns wieder ausbügeln.
Ganz genau. So. Ich schaff's vorher nicht zu trainieren, sorry.
Atze.
Oder wie es eben hieß in deinem Beitrag, machst du Sport? Ja, ich wollte jetzt demnächst damit anfangen. Aber dass du ernsthaft vorgetragen ist doch super witzig, ne?
Sie war aber auch ein fettes Stück. 1,80 Meter groß, glaube ich, und wirklich 49 Kilo Alter, und sie macht keinen Sport. What the hell? Ich muss dir zum Schluss noch eins sagen, mein Lieber.
Ja. Du bist wie ein Stock. Vor der Kamera. Und auch hier auf dem Laufsteg. Du hast Glück, dass du ein schöner Stock bist.
Du hast Glück, dass du ein schöner Stock bist. Wer schreibt diese Texte? Denkst du, Heidi setzt sich selber hin für ihre Finalrunde und schreibt? Ich mache eine Metapher. Du bist ein Stock. Vor der Kamera. Aber du hast das Glück, dass du ein schöner Stock bist. Atze, mein schöner Stock.
Weißt du, was mir gerade in den Sinn kam? Du kommst ja aus der Stadt, wo sich ein Schwan in ein Tretboot verliebt hat. Ne?
Ja, ja.
Ja, da muss ich bei Heidi dran denken. Also kommt sie. Aber der Stock übertrifft natürlich alles, muss ich zugeben.
Das Tretboot habe ich jetzt nicht gecheckt.
Aber weißt du, was ich gecheckt habe?
Ja.
dass Achilles ohne R geschrieben wird. Jetzt habe ich dich, mein Freund.
Hä? Ich habe doch immer nur Achilles gesagt, das R wie bei, keine Ahnung.
Ja, aber bei dir hörte sich das an, als wäre noch ein R drin.
Ach, komm. Wenn Micky Beisenherz bei Nämlich das L wegnehmen darf, dann darf ich auch bei Achilles noch ein R einfügen. Jetzt aber, richtig. Tschüss du Stock, ich muss in den Wald.
Ein herzliches,
du schöner Stock, mach es gut.
Ein herzliches Moin Moin aus Hamburg nach Münster. Ja.
Das war Betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.